Hallo, hier ist Erik. Gleich geht's ja los mit dem Rogue One Talk vom Kongress. Und bevor es da losgeht, melde ich mich gerade nochmal aus dem Off, denn ich habe euch noch etwas mitgebracht. Nämlich habe ich, bevor unsere ganzen Mitpodcaster und Mitpodcasterinnen in den Kinofilm gegangen sind, habe ich sie gefragt, ob sie mal ihre ersten Gedanken und Erwartungen an den Film quasi in einer kurzen Zeit mal runtersprechen. Und das kommt jetzt quasi hier hinten dran und danach geht's wirklich los mit der Sendung. Ich kann ja kurz mal sagen, was ich so erwarte. Ich erwarte eigentlich gar nicht so viel, zumindest hoffe ich das. Also so hippelig wie vor Episode 7 bin ich dieses Mal nicht. Also mit Episode 7 haben sie ja schon gut gezeigt, dass sie noch gute Filme können. Also dass Star Wars quasi das. Ja, dass die Sequels in eine andere Richtung gehen als die Episode 1 bis 3 zum Beispiel, wo ja auch wirklich nach Episode 1 gewisse Leute gesagt haben, ja, ich habe den Film 11 Mal sehen müssen, um einzusehen, dass er schlecht war bei The Phantom Menace halt. Genau, und ja, generell versuche ich auch in diesen Film wieder ohne zu viel oder zu hohe Erwartungen reinzugehen. Ich habe eigentlich, ja, wie gesagt, kaum positive oder negative Erwartungen. Ich habe auch meine Filterbubble davor wieder so eingestellt, dass ich quasi keine Meinungen vorm Kino gehen bekomme, dass ich wirklich unvoreingenommen an den Filmgenuss herangehen kann. Und ich hoffe, das hat auch dann funktioniert, ja. Ja, was mich ein bisschen stutzig gemacht hat im Vorfeld, ist natürlich, dass mit diesen ganzen Reshoots, also dass sie nochmal Szenen nachgedreht haben, da hoffe ich natürlich, dass das sich nicht so sehr auf den Film auswirkt, dass das kein Problem sein wird, dass das jetzt nicht irgendwie den Film schlechter macht. Das werden wir natürlich sehen müssen. Und jetzt kommen noch die Stimmen der anderen.
Hallo, der Max Snyder hier. Ja, ich erwarte mir von Rogue One ein bisschen mehr War in Star Wars. Also tatsächlich, ja, doch etwas mehr Action oder so. Ja, quasi ein Kriegsfilm im Star Wars Setting, kann man so sagen. Ich hoffe auch auf ein paar, ja, sagen wir mal auf eine deutliche Präsenz von Darth Vader so gegen Ende hin, weil ja schon der nächste Film mit ihm beginnt sozusagen. Er ist ja unmittelbar beschäftigt mit der Verfolgung der Rebellen, die die Pläne des Todessterns haben sollen. Und ist ja auch jetzt doch sehr auffällig oft in den Trailern zu sehen gewesen. Dann vielleicht das ein oder andere Star Wars Rebels Cameo irgendwie, also dass mal irgendwer durchs Bild huscht. Man hat ja schon in einem Trailer gesehen, die Ghost, das Raumschiff der Rebellengruppe aus der Animationsserie. Da hoffe ich ein wenig drauf. Ja, vielleicht irgendwie zum Schluss Leia in CGI-Form, vielleicht in irgendeiner Übertragung oder so, da kann man das ja irgendwie machen. Und ein, ja, vielleicht direkten Anschluss an Episode 4. Also, ich glaube, das wird dann der erste Film sein, der dann, ja, wo dann der nächste Star Wars-Film, wo dann nicht viel Zeit dazwischen ist. Da bin ich gespannt und ja, das war's eigentlich schon.
Ja, Rogue One kommt und sorgt gerade dafür, dass ich verzweifelt versuche, in meinem Vorweihnachtskalender, der total voll ist, noch ein Plätzchen für diesen Kinobesuch zu finden. Denn das muss jetzt einfach sein. Ich bin eine von den Kandidatinnen, die total anfällig ist für Spoiler und Rezensionen und sowas, die sich davon beeinflussen lässt. Deshalb versuche ich gerade, mich von allem fernzuhalten. Weiß über den Film nicht viel mehr, als dass er eben zwischen Episode 3 und 4 spielt. Und ich will auch gar nicht viel mehr wissen. Was man natürlich gehört hat, ist, er soll weniger Weltraum und mehr so kriegerische Nahkampfszenen beinhalten. Ich bin ja tendenziell eine von denen, die man mit Nostalgie packen kann, mit etwas, was irgendwie so Gefühle an die alten Filme weckt und Erinnerungen. Das sind Knöpfe, die eigentlich ziemlich leicht zu bedienen sind, würde ich meinen. Und ja, ich bin gespannt, ob diese Knöpfe angeschlagen werden in dem Film. Ich würde es nicht als eine Befürchtung bezeichnen, aber doch als etwas, auf das ich total gespannt bin. Also wie dieser ganze Film das in mir anpieksen wird. Ansonsten ist ziemlich klar für alle, die mich halbwegs kennen, ich freue mich auf Felicity Jones. Oder ich bin zumindest gespannt auf Felicity Jones, die ja, oder deren Rolle ja als die feministischste Rolle, die es im Star Wars-Universum je gab, gehypt wird. Ich kann nur hoffen, dass sie mich annähernd so begeistern wird wie Rey, weil Rey war einfach wunderbar. Und das Ding ist, ich glaube, ich hätte gerade noch ein bisschen mehr Lust auf Episode 8 als auf diesen Film. Aber trotzdem bin ich sehr positiv gestimmt und hoffe, dass mich das nicht enttäuschen wird.
Moin Moin und willkommen. Der Max Snyder bat mich, einen kleinen Clip aufzunehmen, was ich mir von Star Wars Rogue One erwarte. So, wir haben aktuell den 14.12.2016, das ist jetzt gerade gleich 19:45 morgens. Und heute Abend ist es soweit. Also um 0:01 werde ich dann hoffentlich das schöne Star Wars Intro zu sehen bekommen, während ich schon Pi mal Daumen 4x4 Stunden vorher vor der Tür des Kinos anstehen werde. Ja. Doch zurück zum Film. Was erwarte ich mir von Star Wars Rogue One? Gute Frage, nächste Frage. Also, die Trailer machen echt Lust auf mehr, machen wirklich heiß und ich freue mich einerseits ziemlich drauf. Ich habe das letzte Mal, als ich den Trailer im Kino gesehen habe, hatte ich Tränen in den Augen. Die TIE Fighter, die AT-ATs, der Kopf von Darth Vader und so weiter und so fort. Also das hat mir echt eine tierische Gänsehaut beschert. Andererseits habe ich wirklich Sorge, dass das Ganze ein wenig zu sehr in den Bereich Actionfilm abdriftet. Also man hat schon sehr viele Actionsequenzen gesehen, was ja nicht schlecht ist und gehört ja auch zu Star Wars so ein bisschen dazu. Mein Problem ist aber eher so der Auftritt der Hauptdarstellerin, die da doch ein bisschen sehr rabiat irgendwie auftrat. Und ich habe da so ein bisschen Bammel vor. Ich glaube nicht, dass es eine Episode 1-Debakel wird, definitiv nicht. Aber ich bin trotzdem gespannt, wie freudig ist, dass ich da rausgehen werde. Tja. Ja, das war's soweit. Wir werden uns dann auf dem Kongress wiederhören zu dem Thema. Ja, in diesem Sinne, tschüss, bis dann.
Ja, bald ist es soweit. Jetzt sind es noch gute 5 Stunden, bis ich Rogue One in der Mitternachtspremiere schauen werde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so gehypt wie bei The Force Awakens letzten Jahr. Ich denke, das ist auch verständlich, da das halt nochmal eine ganz andere Geschichte war. Rogue One ja nur Star Wars Story ist und keine Episode. Also das ist ja ein kleineres Ding. Von dem her bin ich auch weniger beunruhigt von den doch recht mittelmäßigen Kritiken, die der Film bisher erhalten hat. Es war jetzt nicht überaus schlecht, aber auch nicht überaus gut. Waren doch einige skeptische Blicke dabei, auch von Leuten, die Star Wars doch auch wirklich schätzen mögen. Von dem her, bin ich, sagen wir mal so, vorsichtig optimistisch, was Rogue One angeht. Aber ich bin auch nicht so, ich wäre jetzt nicht enttäuscht, wenn es jetzt nicht der Überknaller wäre. Das wäre jetzt was anderes, als wenn es eine richtige wenn es jetzt Episode 8 zum Beispiel wäre. Von dem her, ja, lasse ich mich einfach mal überraschen. Ich gehe weitestgehend, ja, ich würde mal sagen, ungespoilert in die Story. Ich habe mir jetzt bis auf ein, zwei Trailer auch nicht wirklich alle, auch nicht irgendwie die chinesischen oder japanischen Trailer angeschaut. Von dem her weiß ich nicht ganz genau, worum es gehen wird. Also außerhalb des, es geht um irgendwie Rebellen und die fliegen in Rogue One Squadron und müssen irgendwie Pläne vom Todesstern bekommen. Ich glaube, vielleicht ist auch gar nicht mehr dahinter, aber ja, schauen wir mal. Ich freue mich drauf.
Herzlich willkommen zum großen Rogue One Talk auf dem 33C3. Ich begrüße zu meiner Rechten die Generälin der Podcast Allianz, Frau Becky Genderbeitrag.
Hallo.
Und zu meiner rechteren Rechten der Mann, der ein Happy Mix von Imperialen Marsch kreieren konnte, mit Trompeten und auch das Intro so wundervoll zusammengeschnitten hat, der Erik. Hallo.
Hallo.
Und zu meiner Linken der, ja, auch General nach seinem Hut zu urteilen und seinem Pulli des Imperiums, der Konstrukteur seines eigenen Podcast-Imperiums, Max Snyder.
Genannt.
Und zu meiner Gegenüberin, unser alljährlicher Gast im Star Wars Talk, der Sven. Hallo Sven.
Hallo, ich prangere diese Fröhlichkeit des Imperial March an.
Ich finde das eigentlich ganz gut, ja.
Und ich bin der Christopher, ohne irgendwelche tollen Adjektive. Hallo. Ja,
Professionelle.
Naja. Ich habe schon getrunken. Ja, wie schon im letzten Jahr haben wir uns wieder hier zusammengefunden und wollen den alljährlichen Star Wars Film in der zweiten Fassung dieses Podcasts besprechen. Aber zuerst müssen wir mal den Elefanten aus dem Raum schaffen.
Ja, wäre da nicht vor ein paar Stunden noch irgendwas passiert?
Genau. Carrie Fisher, die Generälin aus Episode 8 und ja, früher Ex-Prinzessin, ist leider verstorben vor ein paar Stunden. Es war ja schon bekannt, dass sie in einem Flugzeug, also während eines Fluges, einen Herzinfarkt erlitt und er auf der Intensivstation lag. Dann hieß es, sie wäre aus dem Gröbsten raus, aber anscheinend war es dann doch nicht so. Und ja, ist mit 60 Jahren verstorben. Relativ früh, würde ich sagen.
Mhm.
Ja. Ja. Aber doch hat ein großes Werk hinterlassen, natürlich. Prinzessin Leia, General Organa. Aber sie ist, und was, also bevor ich das, ich wusste das vorher nicht, sie ist auch einer der angesehensten Skriptdoktoren in Hollywood gewesen. Also sie war die Frau, zu der die ganzen Regisseure kamen, auch George Lucas für die Prequels und für die Young Indiana Jones Chronicles Serie. Die kamen alle zu Carrie Fisher und haben gesagt, jetzt mach mal hier das Ganze, was mein Drehbuchautor verbockt hat. Und ja, sie hat auch bei The Wedding Singer, einem Adam Sandler Film, mitgearbeitet und auch bei Sister Act und das waren alles, und das muss man dazu sagen, alles Arbeiten, die sie ohne Anerkennung gemacht hat. Also sie wurde dann nicht im Abspann aufgeführt als Drehbuchautorin, sondern sie hat das ja natürlich gegen Geld gemacht, aber ohne Fame, sagen wir es mal so. Sie war natürlich auch bekannt für ihren ja doch recht wilden Lebensstil. Sie hatte, wie es jetzt erst vor kurzem rauskam, eine dreimonatige Affäre mit Harrison Ford gehabt beim Dreh von Episode 4. und hatte auch, wie sie sehr offen damit umging, eine bipolare Störung, war abhängig von Medikamenten, von Kokain, aber ist auch sehr mit offen damit umgegangen, hat das in teilweise autobiografischen Romanen verarbeitet. Da kann man das Buch von ihr Postcards from the Edge nennen, wo sie auch die Erfahrung verarbeitet, wo sie nach einem mehrmonatigen Entzug aus Versehen an einer Mischung von Schlafpillen und Kokain eine Überdosis erlitt und dann ins Krankenhaus musste und dort ihr Leben gerettet wurde. Und das hat sie in Postcards from the Edge verarbeitet als Buch und wurde dann auch verfilmt. Und ihr wurde dann quasi auch die Hauptrolle angeboten, aber sie meinte, ja, also ich habe diese Rolle schon mal gespielt, ich möchte die nicht nochmal spielen. Mhm. Was heißt lustiger Funfact, aber mich hat's überrascht. Sie war kurzzeitig in den 80ern mit Dan Aykroyd verlobt, also einem der Ghostbusters. Okay. Und der hat ihr mal das Leben gerettet, weil sie hat sich an Rosenkohl verschluckt und wäre beinahe erstickt, wenn Dan Aykroyd nicht das Heimlich-Manöver bei ihr durchgeführt hätte.
Es lag sicher am Rosenkohl.
Was?
Rosenkohl
haben sich schon viele Leute verschluckt. Ja.
Ganz, ganz schlimm. Hatte auch eine Beziehung zum Musiker Paul Simon und ja, war gerade während der Drehs von der originalen Star Wars Trilogie doch für ihren ausschweifenden Lebensstil bekannt. Aber muss man auch schon so sagen, war auch eine Aktivistin für Humanismus. Sie hat sich gerade durch ihre eigene Störung sehr für den offenen Umgang mit psychologischen Erkrankungen eingesetzt. Ja, war doch eine sehr resolute und sehr willensstarke Frau und es ist sehr schade, dass sie nicht mehr unter uns weilt. Es wurde jetzt auch bestätigt, dass sie ihre Rolle für Episode 8 schon abgedreht hat. Also in nächstes Jahr sehen wir sie dann nochmal im Kino, aber dann halt für Episode 9, wo sie ursprünglich geplant war, wird sie dann leider nicht mehr auftreten können und ich hoffe sehr, dass sie nicht grafisch einfügen werden. Das wäre doch sehr makaber. Ja, jetzt habe ich ganz allein geredet. Sagt ihr mal was.
Du hast eigentlich schon alles gesagt soweit. Also
ich habe jetzt ja nur Fakten runtergeredet.
Ja, mich hat es jetzt auch so getroffen. So, oh, nö, jetzt auch das noch. Und ja,
da verabschiedet sich 2016 nochmal mit einem Knall.
Ja, sag's nicht so laut, das ist noch nicht vorbei. Mhm. Und ich sag immer, Bill Murray, das wäre mein persönliches Fukushima. Also, wenn das ist so einer, der ist so im richtigen Alter und man weiß nicht. Hm. Also, das könnte noch passieren. Das ist nur, also, ich meine Boy George an George Michael, Boy George. an Weihnachten sterben zu lassen, das war schon ziemlich grausam, aber jetzt auch nochmal Carrie Fisher. Mhm.
War da jetzt die ganz kurz die Todesursache eigentlich klar?
Ich denke, das waren einfach Nachfolgen von ihrem Herzinfarkt.
Nein, George Michael.
Das weiß ich nicht. Warte, ich
habe auch nichts mitbekommen.
Ja, ich glaube einfach wahrscheinlich hatte der nicht HIV?
Ja, genau. Das hat mir auch jemand geschrieben und ich habe dann kurz überlegt, vielleicht hat man es absichtlich irgendwie erstmal nicht genannt. Na gut.
Ja.
Also um nochmal bei Carrie Fisher zu bleiben, ich glaube, das wird dann wirklich traurig nächstes Jahr, Episode 8.
Also ich hatte am 25., wo ich es jetzt, also vorgestern das erste Mal gesehen habe, da hatte ich schon, da war das ja schon gerade aktuell, dass sie im Krankenhaus ist und so. Und da hatte ich dann bei der einen Szene dann schon Tränen in den Augen.
Mhm. Ja. Sie war ja, also es wurde ja so ein bisschen auch gemeckert über ihr Auftreten in Episode 7, dass sie halt offensichtlich ihr Gesicht, also dass sie Botox im Gesicht hat und sehr unnatürlich wirkte, aber ich fand sie doch recht gut, auch in Episode 7, also nochmal ihre alte Rolle besser als, also ich meine Harrison Ford, der macht das jetzt auch so, aber der macht das halt, sie macht jetzt halt nur General Organa, aber Harrison Ford ist jetzt ein Blade Runner, der macht Star Wars und wahrscheinlich dann
nochmal Indiana Jones.
Ja, Indiana Jones will er auch nochmal machen.
Der ist halt ein Mann, da guckt niemand, ob er Botox im Gesicht
aber
hat.
Also,
und bei ihr und als der Frau wird es sofort
geguckt. Ja, also habe ich aber nicht bei Carrie Fisher. Ich habe einfach nur gedacht, so, ja, so sieht man halt aus, wenn man ein bisschen älter geworden ist. Ja. Ne? Also es ging auch im Kino, ich glaube beim ersten Mal, zweiten Mal so ein Raunen durch den Saal, so, oh, und, ja, aber sieht man halt auch
da so. Da sah sie in Rogue One schlechter aus.
Ja,
aber dazu später mehr.
Ich fand ihren Auftritt in Episode 7 auch echt gut. Auf der anderen Seite, ich ärgere mich jetzt so ein bisschen über meine Oberflächlichkeit, weil ich bin auch jemand von den Leuten, die sie hauptsächlich mit Prinzessin oder General Leia halt verbinden und das, was du gerade noch so, was hier alles noch anderes gemacht hat, was du da noch alles rausgearbeitet hast, das war mir gar nicht so bewusst.
Ja, wie gesagt, sie hat auch keine öffentliche Anerkennung dafür bekommen. Sie war ja dann auch, sie hatte in anderen Filmrollen, sie war ja in Blues Brothers, die rachegelüstige Ex-Freundin, und war auch, glaube ich, in When Harry Met Sally eine bedeutende Nebendarstellerin. Also hat er auch andere Sachen gemacht. Und sie hat auch dann nochmal so eine One-Woman-Show gemacht in den letzten Jahren, ist Wishful Drinking. Sie war auch recht aktiv außerhalb von Star Wars. Also ich will sie jetzt auch nicht nur schauspielerisch auf Star Wars reduzieren.
So, ich sag jetzt auch nochmal kurz was, meine 7 Schweigeminuten sind jetzt durch. Ich habe gesagt, ich mach das, ich zieh das auch durch. Also für mich, was du ja vorhin sagtest, Bill Murray ist für dich dann Armageddon. Das ist so Armageddon Teil 1 für mich heute. Nächster Teil wäre dann wohl Harrison Ford, wo ich dann vollkommen durchdrehen würde. Mhm. Deshalb für mich ist das schon jetzt heute so 2016. Fick dich.
Ja, also es ist auffällig zu 2016, aber ich finde, Harrison Ford ist doch sehr resolut. Also wenn man überlegt, er hatte 2015... er hat sich ja das Bein gebrochen beim Dreh von Episode 7. Ja. Er ist ja dann mit seinem Flugzeug notgelandet.
Ist ja irgendwie noch rausgekommen, dass das sehr böse hätte ausgehen können, ne? Irgendwie
was?
Dieser Flugzeugabsturz da oder
ja, dieses. Aber da hat man auch Harrison Ford Unrecht getan. Der ist ja ein sehr professioneller Pilot. Der fliegt ja auch oft
Rettungstransporte?
Genau, Rettungshelikopter in Los Angeles. Also ist ein sehr erfahrener Pilot und er ist nicht abgestürzt auf diesem Golfplatz, sondern er ist notgelandet. Also er hat gesehen, da ist ein Golfplatz, da kann ich gut notlanden. Hm. Und ein weniger erfahrener Pilot hätte wahrscheinlich das nicht so heile überlebt.
Okay.
Und aber man weiß es halt nie, es kann halt irgendwie Hirnschlag oder Embolie und das kann halt von einer Sekunde auf die andere gehen. Also Klopf auf Papier ist ein bisschen wie Holz. Ja.
Das ist verarbeitetes Holz.
Pressspan, genau.
Glaube ich. Und
drin. Wollen wir dann den Teil abschließen?
Das Armageddon 3 wäre ja dann quasi noch Mark Hamill.
Ach ja, aber der ist schon so verschroben, ich glaube, der stirbt nicht mehr.
Also vorher ist leider, muss ich sagen, Bruce Willis mein nächstes Armageddon.
Ach, Bruce Willis ist ein Arschloch, das ist mir egal.
Gut, kommen wir zu Rogue One, oder?
Ja, wollen wir vorher noch ein kurzes Fazit abgeben? So ein
zu was?
One, two sentences.
Du willst das Ende schon vorwegnehmen.
Ich sag mal so, wenn ich da nach drüben guck in euren Erwartungsbildern, da war ja eine ziemliche Diskrepanz drin.
Ja.
Aber wollten wir nicht Fazit eigentlich am Ende machen?
Okay, ja, weiß ich nicht, gut. Ansonsten, da steht ja vor uns schon so ein iPad mit so Text drauf.
Also macht gleich keinen spoilerfreien Teil, oder?
Okay.
Nee.
Ja.
Nee. Also alle, die hier sitzen, stellt euch darauf ein, es wird keinen spoilerfreien Teil geben.
Okay, gut. Zuhörer nicken.
Also wir haben das uns vorgestellt, dass wir jetzt erstmal die erste Hälfte oder das erste Drittel so positive Aspekte machen, dann über das Negative reden und dann nochmal so einen Ausblick geben, damit das auch so eine leichte positive Note rausgehen, dass wir nicht so ganz deprimiert aus diesem Podcast rausgehen. Was?
Sven würde gerne deprimiert aus dem Podcast rausgehen.
Gut,
Sven, das kriegen wir hin.
Das lässt sich einrichten. Und wir haben hier auch einen sehr professionell ausgearbeiteten Ablaufplan. Und wir haben jetzt mal so ganz wild positive Aspekte gesammelt. Und ich greife jetzt mal einfach den ersten Punkt aus, der auch der erste Charakter in dem Film ist, nämlich Galen Erso, gespielt von meinem Lieblingsschauspieler oder einem meiner Lieblingsschauspieler, nämlich Mads Mikkelsen. Und Galen Erso, generell diese ganze Prolog-Szene, da würde ich gerne mal als erstes drüber reden, weil ich fand die sehr gut. Die hat ein schön atmosphärisches Setting gesetzt, wie dieser Film hätte sein können. Er war anders als andere Star Wars, weil er sich Zeit gelassen hat, die Szene aufzubauen. Und Ja, also ich dampf das mal auf diesen Moment runter, wo Orson Krennic, also gespielt von Ben Mendelsohn, und Galen Erso sich gegenüberstehen in diesem Weizenfeld und sich anschauen und dieses Cape von Orson Krennic so im Wind flattert und man so das Wetter in ihren Gesichtern sieht. Und das ist so, okay, das ist ein Kriegsfilm und hier geht es um um Krieg und Unterdrückung und das, du spürst die Macht des Imperiums. Und das war für mich so, okay, das war schon ein guter, sehr guter Einstieg.
Ja, die Szene war schon gut gemacht, fand ich. Also die hat eine gute Stimmung gesetzt, ja. Sehr bedrückend, sehr düster, obwohl ich beim ersten Schauen jetzt erstmal kurz den Gedanken hatte, okay, machen sie jetzt den Inglourious Basterds anfangen, aber... So ganz so war es ja dann doch vom Ton nicht.
Also da du es komplett übersprungen hast, gehe ich mal davon aus, dass du den Crawl und alles nicht vermisst hast.
Ach so. Ja, aber wir wollten über positive Aspekte reden.
Ja. Den finde ich aber an sich gar nicht so schlecht, dass sie darauf verzichtet haben. Ja. Klar, es war was vollkommen anderes und ich habe auch die ersten 2 Minuten in dieser Szene erstmal gedacht so, was ist das jetzt? Da fehlt was, das geht so nicht.
Der Crawl kam aber noch so, das waren dieses, was man erst nicht erkannt hat, dieses Gestreifte, was ich dann als
es muss ja
Planetenring
nicht mehr
der
Crawl sein, es ist einfach
hat.
dieses, das Logo erschien und kein bombastisches
Ja, das war ja letztes Jahr auch nicht, das habe ich nicht verstanden, ja, das finde ich komisch, das ist irgendwie...
So, das ist so, es ist für mich schon leicht positiv, weil es ist eine Abgrenzung, es ist was anderes, es gehört nicht unbedingt in die ganze Reihe, sondern es ist ein Film für sich. Und deshalb fand ich das schon im Nachhinein betrachtet sehr gut. Im Vorhinein gesehen, beziehungsweise währenddessen, war es absolutes Chaos. Das ging nicht. Also das war für mich so, ich bin im falschen Film. Warte mal, es startet jetzt irgendwas anderes noch. Wo bin ich?
Ja, das ging nicht. Im Nachhinein gesehen muss ich auch sagen, es ist sehr konsequent, das so zu machen. Dass man die Hauptreihe so eindeutig hat mit dem Crawl am Anfang und dann das Logo und dass man da quasi bei den Nebenfilmen da einen anderen Weg geht. Und nochmal, bei der Szene mit den Ringen habe ich ja am Anfang gedacht, hä, was ist denn das? Ist das jetzt ein übelst mieser Renderfehler oder
ja,
was
ich hab
ist das
auch,
denn?
Ich war auch erst sehr, sehr verwirrt und bei Radio Tatooine hat nicht Ben, sondern der andere gesagt, es ist so, das ist so der Crawl von unten, so in unscharf, so.
Ja.
stimme euch aber zu, ich fand die Eröffnungsszene auch grandios gemacht und ja, es passt einfach alles, also auch so das farbliche Setting und alles und es ist sehr schön umgesetzt. Was auch zu der, man spürt das Imperium gepasst hat, sind diese Shadow Trooper?
Death Trooper.
Death Trooper, die ja offensichtlich irgendwie verzerrt oder verschlüsselt miteinander kommunizieren. Also sie machen ja die ganze Zeit irgendwelche komischen Geräusche. Ich vermute einfach mal, dass...
Naja, die sagen schon was, aber es ist sehr undeutlich.
Die sagen schon was, aber für die Außenstehenden wird das irgendwie in irgendwas Komisches verzerrt, damit es so bedrohlich... und also es wirkt ja schon sehr, ja. Sehr merkwürdig und angsteinflößend schon. Und,
ja.
In den Helmen selbst hören die sich halt ganz normal irgendwie miteinander sprechen.
So also der größte Unterschied zum Stormtrooper, jetzt mal abgesehen davon, dass sie schwarz sind statt weiß. Ne?
Die können schießen.
Sie können treffen.
Und treffen.
Gut, one aber, shot, one hit.
Aber glaube also, ich auch nochmal Waffen mit ein bisschen mehr Bums. Ne? Also
ich sehe, du hast das Wiki gelesen, das Star Wars Wiki, oder?
Nee.
Okay, nee, du klingst so zuversichtlich in deinen Aussagen.
Ja, nee, das war jetzt so.
Ja, ein Punkt, den ich jetzt nochmal mir überdacht habe, ist quasi das Verhältnis von Imperium zu New Order nach der Szene. Nach Episode 7 habe ich ja gedacht, okay, nach der New Order, wie sie in Episode 7 dargestellt wird, wirkt das Imperium ja schon so ein bisschen komisch, also so ein bisschen... Ja, kindisch ist vielleicht das falsche Wort, aber so ein bisschen albern irgendwie.
Es scheint so, als wenn
nicht so ernsthaft, nicht so nazihaft.
Normalen weißen Stormtrooper irgendwie so das dumme Fußvolk sind und alle anderen haben irgendwie was drauf. So die Piloten und alle anderen irgendwie Spezialeinheiten.
Ja, da muss ich mal den Godwin pullen. Also ich finde, also die normalen Stormtroopers sind halt so die Wehrmacht. wo es halt einfach normale Soldaten sind. Und diese Death Troopers sind halt, also wirklich, Waffen, die Totenkopf-SS, also wirklich auch im Grunde Elite-Soldaten, die auch brutaler sind. Und im Grunde ist die Waffen-SS, das waren keine anderen Soldaten als die andere, von anderen Ländern Soldaten. Ja. Und ja, auch die deutschen, also Piloten sind ja auch nochmal besser ausgebildet. Und ich glaube, es ist ja so, ich weiß es gar nicht, also man... In Star Wars Rebels wird da so ein bisschen drauf, also diese Serie, die gerade noch nebenher läuft, genau, wird da so ein bisschen auf eingegangen, wie man Stormtrooper wird. Und ich glaube, da kann man sich einfach bewerben. Also so
Berufsarmee. Genau, ja, genau.
Und ich denke halt, dass man sich halt einfach, oder?
Naja, du kannst dich bewerben, ja, aber du kannst auch mal keine Wahl haben, wie wir aus Episode 7 wissen.
Genau, also wie, wie bei der Wehrmacht. Aber Episode 7 ist ja nicht mehr Imperium, das ist ja New Order.
Ja, gut,
okay. Und nochmal, um den Vergleich zu Ende zu bringen, das ist dann quasi so, in der Anfangsszene hat man jetzt gesehen, dass das Imperium doch schon nochmal nazimäßiger war, aber sie machen es im Endeffekt subtiler. Sie spielen es nur aus, wenn sie es wirklich brauchen, und sonst machen sie es subtiler, und die New Order, die tut zwar so und ist plakativ, aber da steckt nicht viel dahinter.
Ja, genau. Ja, um mal weiter zu gehen, also ich fand die Rolle von Gael und Erso über den Film verteilt, also war ja sehr wenig drin, also im Grunde nur am Anfang.
Ja, genau, auch schnell tot.
Oh ja, Spoiler. Genau. Und
war ja angekündigt.
Und von diesem Prolog ausgehend, der Gesamtton des Filmes, also jetzt nicht vom Story oder so, sondern von der Atmosphäre. Es wurde uns ja ein Kriegsfilm versprochen und auch geliefert. Mhm. Was sagt ihr?
Ja.
Ja, wir sind ja noch im positiven Teil.
Ja, ich stimme dem so überein. Also wir haben in mehreren Ausführungen gesehen, zu was das Imperium in der Lage ist, und auch die Rebellen in der Lage sind. Gezwungenermaßen, dass nicht alles schwarz und weiß ist und nicht heiti-teiti, und auch zu was der Todesstern in der Lage ist.
Ja, das mit dem, wofür die Rebellen in der Lage sind, das tut für mich quasi nochmal so ein bisschen die Richtung bestätigen, die Ralf letztes Jahr aufgebracht hat, dass man sich das ganze Ding mit lichter Seite und dunkler Seite vielleicht nochmal überdenken sollte.
Ich möchte da ein Sternchen an diese Aussage, es wurde ein Kriegsfilm versprochen und wir haben einen Kriegsfilm bekommen, setzen, weil es war nicht konsequent ein Kriegsfilm. Aber da kommen wir wahrscheinlich nachher
drauf. Ja, da kommen wir, glaube ich, nachher noch zu.
Für mich war es auf jeden Fall nicht konsequent.
Okay. Bin ich gespannt.
Ja, also ich fand diese ganze Saw Gerrera-Geschichte gut. Ich fand auch Saw Gerrera, also wie heißt er, Forrest Whitaker, sehr gut. Er hat zwar sehr komisch gesprochen, aber es hat zu seiner Rolle beigetragen.
Also ich fand's jetzt, ich habe ihn ja vorgestern in Deutsch und gestern in OV gesehen und habe schon zusammengezuckt, als ich den ersten Trailer gesehen habe, wo er sagt, Save the Rebellion, Save the Dream. Und das Ganze im Deutschen, das dachte ich so, oh, das klang jetzt aber komisch. Hoffentlich wird es besser. Und und dass ich irgendwie im Kino so, der Synchronsprecher hat irgendwie so einen Tick übertrieben. Und dann habe ich auch gestern in der Herfahrt Rated Tattooing gehört. Und da meinten sie, im OV ist es ähnlich. Fand ich jetzt nicht. Also da hat es genau gepasst, so von der Tonlage her.
Also man weiß ja, er hat Probleme mit dem Körper, um es mal höflich auszudrücken.
Genau.
Ne? Er muss zusätzlich nicht beatmen, etc. Aber von der Synchro her war es weit over the top, meiner Meinung nach. Also das klang einfach nur noch absolut unnatürlich. Es störte für mich sogar die ganze Szenerie, jedes Mal, wenn er zu sehen war. Also das gefiel mir absolut gar nicht.
Ich hatte das auch.
Und dabei mag ich ihn eigentlich als Schauspieler recht gern.
Ja.
Und auch die Synchro ist bisher immer sehr gut. Ich erinnere da, falls das jemand gesehen hat, The Shield, da war ja unter anderem auch eine ganze Staffel da. FBI-Kommissar oder so. Hat er sehr geil gespielt, noch sehr gut gesprochen in der Synchro. Aber das, ging gar nicht.
Ich war richtig erleichtert gestern, als wir in den OV geguckt haben, dass es da nicht so war, wirklich.
An der Stelle, ja.
Und ich fand auch die Idee schön. Also es ist ja ganz offensichtlich, sie haben hier versucht, einen Darth Vader-Charakter bei den Rebellen aufzubauen oder einzubringen.
Deshalb auch die Atemprobleme.
Genau, streu mal noch was ein. Ist ja ein Charakter aus The Clone Wars.
Okay.
Da kommt der nämlich schon vor und kämpft da auch schon ähnlich, also man sieht schon so dass wohin es so gehen könnte mit ihm. Also es kommt jetzt, wenn man den kennt, kommt es jetzt in Rogue One nicht aus dem Nichts. Verliert, glaube ich, in einer Episode sogar seine Schwester oder Freundin in der Schlacht. Und er taucht jetzt auch dann in Star Wars Rebels auf. So quasi optisch vom Gesicht her, so der Saw Gerrera aus Clone Wars, aber Rüstung halt schon so in Richtung, was wir jetzt aus dem Rogue One gesehen haben. Und da fehlt jetzt quasi so diese Erklärung, so wie wurde aus dem Saw Gerrera aus The Clone Wars, den wir jetzt in Rogue One gesehen haben.
Ja. Bei The Clone Wars muss ich ja immer sagen, ich versuche da immer wieder mal ein bisschen was zu gucken und bin bis jetzt noch nicht über Staffel 3 rausgekommen, weil das mich optisch immer wieder so
Folge
ist schon
3
sehr abstrakt, nee, Staffel Ende. 3.
Was? Geht nicht. Also nach Folge 3 war für mich mit den Zeichentrickserien vorbei.
Also ich
da muss ich noch einwerfen, Sie merken, ich glaube so ab Staffel 3 haben Sie gemerkt, oh, wir haben nicht nur junge Zuschauer.
Den Kampf bis dahin.
Man kann auch ein paar überspringen.
Aber jetzt mal davon ganz abgesehen, ich fand, auch wenn der Charakter vielleicht mit Hintergrund ganz toll war, als jemand, der Clone Wars nicht gesehen war der Charakter einfach nur ein ganz stumpfes Bindeglied zwischen Erso und wie kriegt die Nachricht jetzt Felicity hier.
Fehlte so ein bisschen Hintergrund.
Ja. Mehr war er nicht. Also er hatte keine großen Szenen, außer seine Schnappatmung da.
Ja, aber das ist doch das, was du jetzt auch gerade eingeleitet hast, Christopher. Also das war meine erste Assoziation, als ich den gesehen habe, wie er da an seiner Atemmaske gezogen hat und schwer geatmet hat. Also das ist für mich eindeutig, dass sie da die Vader-Parallele aufmachen wollten. Auch am Ende, als er dann stirbt, wie er sich das nochmal, diese Schläuche so wegreißt und hinstellt. Also ich hatte sofort irgendwie Episode 6 im Kopf.
Aber du hast einerseits dann diesen Vader-Charakter, einer der Charaktere, und dann dieses kleine Stückchen Kaugummi,
dass er nicht besonders tief gezeichnet ist, ist mir auch klar.
Ein MacGuffin.
Ja. Wo du gerade angefangen hast, Max Snyder, das können wir vielleicht jetzt direkt mal vorziehen, das Thema, wie das denn jetzt überhaupt mit Clone Wars und so überhaupt zusammenpasst und wo denn da überhaupt überall Anlehnungen sind. Weil das hat,
also wir können,
glaube ich, später im Anblick.
Also ich kann mal kurz fragen, wer hat, also vielleicht nicht The Clone Wars, aber wer schaut in Star Wars Rebels? Okay. 3 mit
ich
mir.
Muss auch sagen, also da also kann ich auch, wer da irgendwie abgeschreckt ist, so wegen The Clone Wars, das hat wirklich nochmal einen komplett anderen Stil und Zeichenstil und ist nochmal komplett anders als The Clone Wars. Also kann man sich wirklich gut anschauen.
Also ich meine, bei Clone Wars ist halt das Problem, dass Anakin kein sympathischer Charakter ist und auch einfach, ja ich fand,
besser.
Wie heißt seine Padawanin?
Ahsoka Tano.
Genau, Ahsoka Tano fand ich ganz gut. Ich fand auch das Ende, ohne das zu verraten, von Ahsoka in The Clone Wars schön. Also es war so überraschend. Und
das hat mir nicht gefallen.
Ja, okay. aber man kann ja sagen, also es gab ja Easter Eggs in Rogue One, die auf Star Wars Rebels hingedeutet haben. Also man sieht einmal den Ghost, also das zentrale Schiff von Star Wars Rebels in der Schlacht um Scarif. Man sieht auch einmal in so 3 Frames Chopper, also den Druiden der Truppe, wo auch schon bestätigt wurde, dass das tatsächlich Chopper ist.
Ja.
Und es gibt auch, wenn sie das Archiv durchsuchen, da wird auch einmal das Darkblade.
Ja.
Also es gibt in The Clone Wars und Star Wars Rebels ein Laserschwert, was schwarz ist, als MacGuffin.
Ja, was irgendwie so Mischung aus Laserschwert und schon irgendwie Klingenschwert.
Genau, ist also es ist mehr so, ein Laser-Katana.
So ein schwarz leuchtendes Katana-mäßig, genau. Ja.
Und das wird auch in Rogue One in diesen Archiven als Projektname aufgeführt. Ich glaube irgendwie Darkblade oder so.
Ich heißt. Ich glaube, wir haben es ja auch schon gesehen in Episode 7.
Echt, wo?
Da haben wir zumindest so ein, ja, so ein schwarzes Laserschwert, da kann ich mich dran erinnern.
Wo denn?
In dem Kampf, ja. Wo hier Harrison Ford zum Beispiel sagt, dass er sich diese neue Waffe, dass die ihm gefällt.
In Episode 7?
Ja, in Episode 7, genau.
Du meinst, Chewbacca's...
Da kämpft so ein schwarzer Stormtrooper, glaube ich, mit diesem...
Nee, das ist es nicht.
Das ist es nicht. Nee, das ist nochmal ein anderes.
Ja, ja, ich glaube, das ist was, das verwechselt
sich. Aber jetzt, um die anderen Leute nicht zu sehr zu langweilen, also es gibt Referenzen und ich empfehle euch, Star Wars Rebels zu schauen, weil das ist das bessere Rogue One. Also, um mal hier ganz
dicke Pizzelspiel zu machen.
Es
zeigt unter anderem so, wie ist die Rebellion entstanden und zeigt so, dass es eigentlich so...
Es fängt mit einem Schiff an und
Wie
kommen wir von diesem einen Schiff zu dieser Flotte, die wir dann auf Scarif sehen.
Genau, und so Splittergruppen eigentlich und ja, alles noch sehr verteilt und wie es so vorangeht. Ja.
Mein größtes Problem ist damit, ich komme aus einer Zeit, da war der Zeichenstil von Saber Rider und He-Man State of the Art. Und das ist jetzt irgendwie zusammengenerierte Computer.
Nickt jemand ganz begeistert.
Ja, zusammengenerierte Computer. Okay. Ja, es sieht einfach hässlich aus. Ja, Captain Future, genau, das wäre noch was. Solcher Zeichenstil, ja.
Also aber nicht, das ist eine handgezeichnete Star Wars Serie, dann würdest du das auch schon.
Das wäre super. Ja, so wie die einzige wirklich, die es auch.
Ich mach mal meinen.
Es gibt ja eine. Animated Series.
Telefon rum. Der Herr links im Bild ist Saw Gerrera in Clone Wars.
Es sieht ja gar nicht aus wie Forrest Whitaker. Also ich hätte es nicht erkannt, wenn du es mir nicht gesagt hättest.
Nicht mal wie Roger Whitaker.
Ich glaube, wir müssen das Thema wechseln.
Ich glaube, das ganze Ding mit diesen Kyber Crystals ist ja auch zum Beispiel so eine Reminiszenz an Clone Wars.
Ja, da sind sie auch drauf eingegangen. Also, das fand ich sehr gut.
Diese Lore um da die Entstehung von Laserschwertern, die gab's. Ich glaube, das ist auch so aus diesen Romanen irgendwie entstanden, dass es auf irgendwie einen Planeten gibt, wo dann die Padawane in diese Höhle gehen müssen, was ja dann in Clone Wars auch mal gezeigt wurde. Mhm. Und dann quasi ihren Kyber Crystal für sich entdecken, woraus sie
ihr
Laserschwert bauen.
Jeder Padawan sucht sich seinen Kristall und muss dann auch sein Laserschwert selbst zusammenbasteln.
Genau.
Es wird auch gezeigt, was passiert, wenn man es nicht richtig zusammenbaut.
Ja. Dann ist halt Kylo Rens Laserschwert.
Ja.
Genau. Und hat dieser Planet, wo diese Statue da im Sand liegt, hat die irgendwie da Bewandtnis in der Serie? Oder?
Also aus Bewegtmaterial, sag ich jetzt mal, kannte ich die gar nicht. Also das war für mich ein komplett neuer Planet.
Also ich fand, um mal auf Jedha einzugehen, ich fand das linguistisch sehr schön, weil Jedi, also man kann sich vorstellen, okay, dass Jedha, also dass irgendwie dieser Orden der Jedana oder so auf jeden Fall mal dort entstanden ist. Deswegen gibt es auch dort diese Jedi-Statue im Sand, die offensichtlich schon sehr lange dort liegt. Und dann halt durch linguistische Verschleppung daraus die Jedi wurden. Und dass man da quasi diese Connection schafft. Und deswegen gibt es auch diesen Tempel und diese vielen Kyber-Kristalle.
Die irgendwie, ich weiß nicht, wie sie sonst, aber die irgendwie absurd groß waren. Also was man sonst so kannte, waren es eher so kleine Dinge.
Ja,
so.
Vielleicht, die werden ja wahrscheinlich dann runtergeschnitten für die Laserschwerter. Aber ich frag mich halt auch, also ich fand das dann schon wieder zu viel, dass man sagt, oh, der Todesstern wird aus dem gleichen Material gebaut wie die Laserschwerter.
Ja,
und alles andere so, wird dann auch mit Kyber-Kristallen betrieben.
Das war so kurz vor Midi-Chlorianer.
Ja, genau.
Ja, und dann noch die stärksten Sterne haben einen Kern aus.
Dann sind wir wieder bei Starkiller Base aus The Force Awakens, wo sie dann gleich den ganzen Sternen einpacken.
Zum Mitnehmen.
Ja, zum Mitnehmen, genau.
Gut, wollen wir, also ich habe jetzt hier noch Einflechtung politischer Themen, also.
Da würde ich sehr gerne drüber reden.
Ja, Frau Becky.
Ja, also wenn ich eine Sache raussuchen müsste aus dem Film, die meine Lieblingssache war, dann war es das. Also dieses, es gibt ja am Anfang die Szene, wo Jin sagt, es ist irgendwie ein Luxus, eine politische Meinung zu haben. Und später sagt halt Cassian, Es ist ein Luxus, keine politische Meinung zu haben, beziehungsweise es ist der Luxus, sich entscheiden zu können, wann eine politische Meinung für einen wichtig wird und wann nicht. Und das ist für mich, also so, da kommen wir später auch noch so wenig Entwicklung Jin irgendwie in dem Film durchgemacht hat, aber das ist die Entwicklung, die es gibt in dem Film und das ist die politische Aussage, die ich irgendwie damit rausziehe und die ich mitnehme, dass es, also gerade in der heutigen Zeit irgendwie, dass es ein Luxus ist zu sagen, ja, ich habe keine politische Meinung, weil das immer erst ein, und wenn man eben betroffen ist von Diskriminierung und sowas, dann muss man eine politische Meinung haben.
Also es muss schon irgendwie sehr viel dazugehören, dass man sich seine Welt so geschaffen hat, dass einem es wirklich egal sein kann, was gerade in der Politik passiert.
Ja, und das ist ein super Privileg. Ja. Das ist einfach ein Privileg, das sagen
zu
können.
Im Grunde check your privileges.
Ja, und das ist das, was sie feststellt über den Film. Und das, finde ich, ist eine gute Aussage, die mir irgendwie gefällt.
Ja, für mich zeigt das so ein bisschen, der Film zeichnet schön auf, wie, obwohl diese Leute ja alle nicht hardlinerig für das Imperium sind, die quasi trotzdem dazu führen, mehr oder weniger indirekt, dass so ein menschenverachtendes System quasi stabil bleibt. Entweder diese Leute, die einfach bloß, ja, ich mache hier ja bloß meinen Job, not my department, quasi sowas, works for me,
genau. Imperium works for me.
Was hatten wir noch für Kongressmottos?
Ja, Episode 4, A New Dawn, so
drinks everywhere.
Dann gibt's noch diese Leute, die hier so, ja, es ist ja nicht, also ich habe ja mein gutes Leben, egal wer jetzt das, hier an der Politik ist, ist ja nicht mein
das,
Ding.
Ganz kurz als Einwurf, das ist auch ein großes Thema in sehr vielen The Clone Wars Folgen, dass ganz viele Völker sagen, nein, wir wollen damit gar nichts zu tun haben, weil egal wie wir uns entscheiden, ist irgendwo wird's schlecht für uns enden, geht bitte alle wieder, wir wollen nichts damit zu tun haben. Also.
Ja, stimmt, da gibt's zum Beispiel diese Folge mit diesem dämonartigen Volk, die sich dann im Endeffekt entscheiden müssen.
Ja.
Ja, und ich finde, das passt auch dazu, dass es ein Kriegsfilm ist.
Ja.
Also genau diese Entwicklung. Ich finde, das passt dazu, dass es ein Kriegsfilm ist. Das ist wirklich, ja, mein Favorit am ganzen Film.
Ja, und ich fand, wo wir bei politischen Themen sind, so die Facette des Extremismus. Also im Grunde ist ja so, wenn man das gleich sagt, so, also die Rebellen so wie die Taliban, da gibt es natürlich die Taliban als politische Partei, die ja in einem demokratischen Prozess teilnehmen, und dann gibt es die Taliban, die halt Bomben legen und Anschläge verüben. Und Saw Gerrera ist ja dann halt dieser extremistische Teil, wo man dann halt sagt, okay, wir haben hier eine gute Idee, aber auch wenn man gute Ideen hat, kann man trotzdem sie mit den falschen Mitteln umsetzen.
Ja.
Und das ist auch so ein Thema, wo wir gerade jetzt im aktuell, so sagen wir, keine Ahnung, Black Lives Matter oder Occupy Wall Street, wo man sagt, okay, Extremismus ist auf der einen Seite gut, man muss hartnäckig sein, man muss harte Bandagen haben, um gegen das System anzukämpfen, aber es gibt dann auch eine Grenze, die man nicht überschreiten darf, wo man, also jetzt in keinem Verhältnis, aber als dann Bernie Sanders irgendwie von der Bühne geschubst wurde, mehr oder weniger von diesen Black Lives Matter Aktivisten, wo man sagt, okay, gewisse Regeln müssen dann doch eingehalten werden, um auch ernst genommen zu werden und auch einen Fortschritt zu erreichen und nicht nur, weil man halt gerade irgendwie eine Meinung hat.
Ja, genau. Das ist auch nochmal eine schöne Reminiszenz auf aktuelle Politik quasi. Man kann ja die Rebellen vielleicht so ein bisschen ins linke Spektrum rücken und das Imperium ins rechte Spektrum. Und da ist ja jetzt quasi, die Rebellen sind ja noch ziemlich divers, also in ihren Meinungen auch. Und das ist ja auch nochmal ein schönes Spiegelbild, wie die Linken bei uns in der realen Welt sind, nämlich auch so total zersplittert. Da gibt's die Grünen, da gibt's die Linken, da gibt's die SPD und alle irgendwie wollen versuchen, das Ding in ihre eigene Richtung zu zerren.
Mhm. Genau, und beim Imperium ist es dann halt Faschismus, da gibt es halt keine Diversität, aber dafür halt innere Machtkämpfe, also zwischen Orson Krennic, Grand Moff Tarkin.
Ja.
Darth Vader
ist
ja auch großartig. Immer noch unter Grand Moff Tarkin und versucht sich da hochzukämpfen.
Echt? Okay.
Ja.
Ansonsten, ja, das war ja auch, bisher kannten wir die Rebellion nur so, ja, die kämpfen gegen das Imperium und irgendwie Gruppe von verschiedenen Menschen, Kreaturen, die sich irgendwie zusammengeschlossen haben, aber so grob wie, was und so wussten wir irgendwie gar nicht. Und ja, das hat jetzt ein bisschen mehr Einblick gewährt, was denn aus denen geworden ist, die sich nach den Ereignissen Episode 3 nicht dem Imperium angeschlossen haben. Und ja, das fand ich gut, dass man das irgendwie so ein Blick mehr reinbekommt.
In der Sicht finde ich die Rebellen in dem Film sogar besser als die in Episode 4 bis 6, weil in Episode 4 bis 6 ist es einfach alles, wird so hingenommen. Ja, wir machen das jetzt so.
Wie du schön sagtest, Jin hat ja die schöne Entwicklung gemacht. Andererseits Cassian ja genauso, der dann gemerkt hat, okay, follow your leader ist nicht das Wahre, was man hier durchsetzen müsste, sondern man muss auch mal die Köpfchen selber anstrengen, was ja heutzutage auch ein aktuelles Thema ist. Und ja, eine ganz kurze Frage. Hat jemand noch die Assoziation gehabt, als Cassian gesagt hat, wir sind nicht hier, um Freunde zu finden, zu Episode 1, wir sind nicht hier, um Sklaven zu befreien?
Nee.
War ich der Einzige?
Nee, gar nicht.
Nee.
Ich hätte jetzt mehr so, ja, also Cassian Endor ist ja so ein bisschen so ein, also ich würde sagen eher so ein Han Solo, also der so ein bisschen, also nicht von wo er ist im Leben, sondern so halt so dieses Grummelige und ich mag dich nicht.
Nein, nicht den Charakter, also nicht Charakter Cassian zu Charakter Qui-Gon Jinn, sondern einfach diese ganze Szenerie auf einem staubigen Planeten. Nein, folgt mir, los, komm hinterher.
Ach so, ja.
Wir sind nicht hier ums Laden.
Hatte ich gar nicht, also...
Okay.
Nee. Ich finde, jetzt, wo du es sagst, finde ich es nicht unlogisch.
Ich musste auch gar nicht irgendwie denken, so, ah, irgendwie, ist das Tatooine? Ach nee, doch nicht.
Nee, das
hatte
nicht,
ich, hatte
aber
ich gar nicht. Also,
die Parallele in der politischen Handlung, zu sagen, wir sind nicht hier, um Sklaven zu befreien, als jemand, der eigentlich vorhat, was Gutes zu tun.
Ja.
Und wir sind nicht hier, um irgendwie Freunde zu werden, als jemand, der vorhat, was gut, also, ne, in meinen Anführungsstrichen, das sehen ja die Hörenden nicht.
Und vor allem macht das Jin aus einer intrinsischen Motivation, also wirklich da was Gutes zu tun.
Ja.
Und Anakin holen sie ja da nur raus, weil er halt diese Midichlorianer hat. Also die haben ja wieder so einen inneren Nutzen. Aber wo wir gerade bei dieser Szene sind, die fand ich gut, in dem, wie sie aufgebaut war, dass man sagt, okay, das ist diese heilige Stadt auf Jeddah, ist okkupiert, da sind jetzt Truppen und wie dann die Sturmtrupper in diesem Panzer durch die Stadt fahren, das war halt wirklich 1:1, wenn man irgendwo nach Kabul geht und dort die Amerikaner mit dem Panzer durchfahren und dann halt die einheimischen Rebellen, Milizen sich dagegen auflehnen und man als und man sieht das ja auch, wie Marktstände in die Luft explodiert werden, so heißt das Wort. Und da halt auch einfach Leute sterben, die einfach nur da ihren Job verrichten. Und das war halt wirklich wieder dieses Kriegsfilm und Realität einer Besatzung.
Erinnerte mich an, bitte fügen Sie hier jeglichen World War II Film ein.
Ja, Saving Private Ryan ist
zum Beispiel.
Ja, das ist aber ganz, auch das Ende ist so total Saving Private Ryan. Und wir kommen ja später noch zum schlechten Teil. wollen wir über
das Ensemble reden?
Das Ensemble reden.
Sehr gern.
Ja.
Da meine haben Lieblingsfiguren waren K2SO mit der deutschen Stimme. Die hat ein bisschen mehr Sarkasmus rübergebracht, fand ich. Und unser blinder Mensch mit dem unaussprechlichen Namen.
Donnie Yen.
Donnie Yen,
das ist
der Schauspieler und der Charakter,
Jedi Ninja.
Also, K2SO, grundsätzlich ein großartiger Druide, sehr sarkastisch, wie du schon sagtest, sehr lustig, sorgte für viele Lacher. Aber, jetzt muss ich leider wieder aber sagen, wenn ich mir jetzt die vorherigen Filme angucke, wo für mich die lustigen Personen, ich mache jetzt immer Anführungsstriche, das sieht man, hört man natürlich nicht, wo die lustigen Personen immer zur Auflockerung dienten, also um das Ganze nicht so drastisch darstellen zu lassen, dass das nicht zu brutal ist, sodass die kleinen Kinder, so 12-Jährigen, weil ist ja ab 12, auch noch mitsehen können. Hat er da an dieser Stelle den Platz verfehlt, weil er war zwar lustig, aber er war nicht notwendig für diesen Posten.
Also, aber es hat in den Film, zum Film gepasst.
Es hat reingepasst, ja, aber es war...
Also so ein lustiger, das lustige R2-D2 und C3PO-Duo hätte da nicht reingepasst.
Nee, die waren ja nur ganz kurz drin.
Ja, abgesehen davon, aber die hätten
einmal
da...
Einmal keine Nostalgie.
Genauso wie Jar Jar Binks, der war ja auch kurz drin, wie man inzwischen an Fotos sieht.
Senator Binks.
Ach, ja. Wenn es ja. nach mir geht, ja, toter Bings. So,
ich glaube, du bist nicht der Einzige.
Ja. Nein, aber es war einfach, wo ich bisher in jeglichen Filmen dachte, okay, diese Komponente ist definitiv notwendig. BB-8 zum Beispiel, da war dieser Witz teilweise einfach notwendig, um das Ganze nicht durchgehend zu bestürzen, kann man nicht sagen, einfach zu dramatisch, zu brutal erscheinen zu lassen.
Comic Relief, da steckt genau. Ja dieses Relief schon drin.
Und das war irgendwie an dieser Stelle einfach nicht notwendig. Also es war zwar lustig, um den Film ein bisschen aufzulockern, aber es verfehlte einfach, weil es wäre mir lieber gewesen, es wäre weniger Witz und dafür ein bisschen brutaler.
Mein Problem mit K2SO war halt, dass ich diesen Charakter des lustigen Druiden schon überdrüssig bin. Ich habe es hier geschrieben, also wer Interstellar gesehen hat, da gibt es ja auch diesen lustigen Roboter-Druiden, nämlich Kit, wo man das Humor-Level dann auf 100% stellen kann. Ja, das war so.
Interstellar?
Matthew McConaughey.
Mit diese Dreiecke, diese drehenden Stelen. Schau es dir nochmal an.
Ja.
Und das ist halt, mittlerweile ist halt in jedem Sci-Fi-Film ist halt jeder Roboter und jede KI irgendwie ein halber Comedian.
Ja. Aber also ich fand's halt gut, dass man so gesagt hat, so, ja, Nebeneffekt von imperialer Droid hacken sozusagen ist ja das so, dass er irgendwie ja plötzlich sarkastische Sprüche macht. Ansonsten fand ich den
sehr hingedoktert.
Fand ich den Droiden an sich großartig, also wirklich so ein Droide, wie man sich vom Imperium gebaut vorstellt, der durchaus was aushält, wie man ja gesehen hat. Und auch nicht so steif durch die Gegend tumpelt wie C3PO, also auch durchaus mal so einen lockeren Gehschritt machen kann, aber auch sowohl haben wir ja einen von seinen, ich sag jetzt mal, Kollegen gesehen, der da so wirklich so mit so einem eindrucksvollen Gang so dahin ging, so richtig so das Stampfen gehört hat und so, und eher in so einem langsamen Gang irgendwie da lang lief. Und diese Augen, die sich da immer so hin und her bewegt haben, das fand ich großartig, diese Mimik da.
Ja, ab jetzt von Chirrut Flottengang.
Chirrut Imwe heißt er.
Genau, da wollte ich gerade hin. Das ist für mich ein Charakter, den ich gut fand, weil wir ja am Beginn von Episode 4 gerade durch Han Solo diese Geschichte haben, haha, die Macht, ja, das ist ja hier deine Religionsspinnerei, daran glaube ich ja nicht, weil das gibt's ja nicht wirklich, und ob sie je wirklich gab, wer weiß das schon. Und das ist halt, was Donnie Yen verkörpert, er ist ein Gläubiger der Macht, aber man weiß nie ganz genau, ist er wirklich mächtig? In dem Sinne, oder ist das halt wirklich nur Glück und Fähigkeit und halt sein Bodyguard, den er immer hinten dran hat. Also es ist wirklich so, okay, zu dem Zeitpunkt sind die Jedi nur eine Religion und nicht real existent, und es gibt zwar noch Gläubige, aber niemanden, der das wirklich gesehen hat, außer halt Leute, die mit Darth Vader in Kontakt gekommen sind.
Davon abgesehen fand ich ihn grandios, also besetzt dahingehend, dass es einfach jemand ist, der Ahnung von Kampfkunst hat, auf einer Rolle, die was mit Kampfkunst macht in dem Film.
Ja.
Passiert ja auch oft genug nicht, dass das in Hollywood oder irgendwo so gecastet wird. Also das fand ich schon sehr schön, wie er diese Szenen mit Leben gefüllt hat.
Mein Lieblingscharakter.
Ich schau gerade mal
Ja, mein Lieblingscharakter absolut. Auch. Ich fand auch, er hatte eine viel bessere Chemie mit Jin als alle anderen in der Runde.
Er ist halt so dieser klassische, so dieser diese Tibian, es gibt ja diese tibetanischen Kampfmönche als Trope, sag ich mal so. Und das ist ja, worauf es zieht, aber ich fand auch diese Freundschaft mit, wie heißt dein Bodyguard?
Base Morbus.
Ja.
Genau. Die fand ich halt so schön, weil das nicht so eine Bromance war. Also ich finde halt ganz schrecklich, wenn es immer so Bros und Dudes und ah nee. Und das war halt wirklich, waren Freunde und das war, die haben ja, er lag ja dann sterbend in den Armen und das hat man ja zwischen zwei Männern eher selten. Und dann auch, und auch, ja, ich fand das halt sehr anrührend, wie das halt dann zu Ende ging mit den beiden. Und auch, dass er, also dass es sich so, so, es ist so, war so ein bisschen wie, wie, wie Bud Spencer und Terence Hill fast.
Doch, ein bisschen.
Ja, also so der dünne Schlagsäcke und der dicke Hau drauf. Oder der kräftige Hau drauf. Und am liebsten würde ich mit denen mal so einen ganzen Film sehen, wo sie einfach nur Ärsche kicken.
Ja, oh ja. Die Waffe war sehr geil und war auch gut erklärt mit diesem riesigen Munitionsenergietank, den er da mal mit sich geschleppt hat. Also dass man wirklich sagt, okay, das ist, was da aus der Waffe rauskommt, kommt jetzt nicht irgendwie aus ungefähr, so.
Ja.
Überhaupt würde ich gerne nochmal den diversen Cast loben.
Ja, wir haben es ja aufgeschrieben.
Ja, also wir haben zwei Asiaten, wir haben einen Mexikaner und einen Briten mit pakistanischem Hintergrund, und in so einem Hauptensemble, vier Charaktere so zu besetzen, dass, also es ist immer schade, dass man sowas hervorheben und loben muss, aber es ist heutzutage doch noch was, was irgendwie hervorhebenswert ist. Das fand ich dahingehend sehr angenehm.
Ja, also der Brite mit pakistanischem Grund, das war der
Bodhi.
Genau, Bodhi, dieser Pilot, gespielt von Riz Ahmed, der auch sogar so ein bisschen am Durchstarten ist. Also er hat, ich weiß nicht, wer den Film gesehen hat, mit Jake Gyllenhaal, Nightcrawler.
Nee, noch nicht.
Super Film. Da hat er mitgespielt. Jetzt vor kurzem hat er auf HBO diese Crime-Whodunit-Serie gemacht, hier The Night Of, die Wahrheit einer Nacht, wo es halt darum geht, was in so einer Nacht passiert ist. Und der, von dem werden wir schon wahrscheinlich noch einiges sehen, weil der gerade so einen guten Durchstarter hat. Und ich finde es halt, also eine gute Regel, was man so für sein Konsumverhalten einbauen kann, ist so, sobald in einer Serie ein Moslem oder ein Mensch mit arabischem Hintergrund einen Terroristen spielt, sofort die Serie ausmachen, weil die kann nicht gut werden.
Okay.
Also das ist halt so häufig, also gerade in so amerikanischen Network-Serien, dass vor allem nur Schauspieler mit arabischem Hintergrund auftauchen, wenn sie Terroristen spielen oder Leute, die mit Terroristen in Kontakt stehen. Und das finde ich gut, dass Riz Ahmed hier so eine sehr positive Rolle hat. Am Schluss dann mit der Mega-Klinkenstecker.
Ganz kleines Ding.
Ja, also ich fand ihn sehr schön und der war halt auch so ein Charakter, der auch sich so gewandelt hat, wo halt auch Reue gezeigt hat. Er macht das ja, wenn das einmal Galen Erso hat gesagt, das ist jetzt, wo du dich redeemen kannst, also wo du der Fakt, dass du für das Imperium gearbeitet hast, wieder gut machen kannst, also jemand, der Reue zeigt und auch nicht aufgibt. Also er wurde ja von Saw Gerrera gefoltert und da hätte er sagen können, nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf die Rebellion. Ja. Und er macht trotzdem weiter und kämpft trotzdem noch an deren Seite.
Ich fand es schade, dass es gab wieder das komische Monster in Star Wars, dieses komische Vieh da, und dass dann noch erwähnt wird, oh, und der Nachteil ist, hast danach einen Gehirnschaden, und dass damit nicht weiter gespielt wurde, obwohl das irgendwie
schon richtig sagen.
So
ein Zehntel
nicht.
Ja, genau. Aber nur ein Zehntel.
Ja. Ich vermute ja, dass Saw Gerrera selbst mal Bekanntschaft mit diesem Monster gemacht hat und deswegen so ist.
Es hat es fing ja so in der Zelle so ein bisschen an, dass er noch so dass er nicht ganz wusste, wo er jetzt ist und alles oder so, und das ja. Und dann hat es aufgehört, dann war irgendwie, ja.
Auf jeden Fall spiegelte die Diversität der Darsteller die Rebellion sehr gut wider.
Ja. Auch wenn im Hintergrund, das habe ich vorhin oder gestern mit Becky diskutiert, irgendwie sehr wenig Frauen zu sehen waren. Ja, aber dazu
kommen
wir
sicher auch später noch.
Kommen wir zu den Frauenrollen, kommen wir später noch. Dann wollen wir generell mal so die Action in den Weltraum verlegen. Ich muss sagen, das war mein Lieblingsteil an diesem Film. Die Raumschlachten waren so gut.
Grandios,
und ich sag, beste most valuable player in diesem Film waren die Mon Calamari. Ja. Ich will ein Computerspiel, wo ich ein Mon Calamari spiele, der in diesem in diesem, was sehr taktisch klug ist, so alles rund um verglast. Man sieht die ganze Schlacht 3D, das ist,
Wir hatten ja sehr viel so, ach guck mal, der
und
ist auch.
Und Calamari Commander.
Wir hatten ja sehr viel, so, ach guck mal, der ist auch wieder in dem Film hier dabei, aber Admiral Akbar hat gefehlt, aber also mir hat er nicht gefehlt. War wahrscheinlich irgendwo anders zu tun. Hab ihn in so Clone Wars, gab's auch einen ganzen Arc.
Akbar kommt ja erst in Empire,
Return of the Jedi. Wo es auch um sich die Einwohner mit den, also Mon Calamari und zwei andere Völker irgendwie behaken. Und da kommt da noch Captain Akbar auch drin vor. Ich glaube, synchronisiert von der Stimme, die sonst Samuel Jackson so hat.
Ah, okay.
Und ja, der hatte wahrscheinlich gerade irgendwo zu anders zu tun, aber ja, die Mon Calamari haben das Ding total gerockt. Also das ist auch super umgesetzt, so optisch und ja, das war so und ja, auch die ganzen Weltraumschlachten echt super umgesetzt.
Und was ich auch schön fand, war das Design von den Sternzerstörern, die wirklich aussahen, also waren ja offensichtlich CGI, aber sie sahen halt aus, als wären es Modelle gewesen. Also sie haben diesen ganz hellen Weißton genommen, um halt zu sagen, okay, die sehen nicht nur aus wie Modelle, weil das halt Episode 4 war, weil die sahen halt damals, also so diesen, dass man das quasi innerhalb dieser Welt nochmal erklärt, warum die damals so aussahen.
Ja.
Und das hier nochmal so, also ich finde ja Reminiszenzen
nicht so hochglanzmäßig aussehen und guckst du irgendwie Episode 4 und denkst so, was ist passiert? Warum sehen die jetzt so komisch aus?
Genau. Und ich finde, der Film hatte so, wir reminiszieren an Episode 4, da hatte er viele schlechte Momente, aber ich fand, das mit den Sternzerstörern war gut gemacht und auch mit, wo sie Gold Leader und Red Leader, also diese zwei Schauspieler, die ja bei Episode 4 dann dabei sind, nochmal quasi einfach rausgeschnitten haben und dort wieder reingeschnitten haben.
Okay.
Was, also das sind tatsächlich die Originalszenen aus Episode 4, wo Gold Leader und Red Leader sich melden. Und das ist halt ein super einfacher Effekt, weil man muss einfach nur einen Schnitt setzen. Aber es hat halt maximale Wirkung, weil natürlich ist Red Leader und Gold Leader in der Schlacht um Scarif dabei. Ja. Und ich fand halt auch, also generell so, diese Schlacht um Scarif, da habe ich jetzt nochmal, müssen sagen, wir waren jetzt alle gemeinsam außer Sven nochmal gestern im Kino und haben uns nochmal den Star Wars Film angeschaut und als ich dann zum zweiten Mal gesehen habe, habe ich gemerkt, so als es dann nach Scarif ging, habe ich so ein bisschen aufgeatmet, weil ich wusste, jetzt kommt der coole Teil und das ist wahrscheinlich, wird Rogue One so ein Film wie Herr der Ringe, ich glaube, es ist der zweite Teil, wo diese Schlacht Schlacht an dieser Zitadelle ist. Wie hieß das?
Der zweite Teil ist nur Schlacht.
Okay. Helms Klamm?
Genau, die Schlacht um Helms Klamm.
Ja.
Also das habe ich früher, als ich noch kleiner war, mit meinem Kumpel immer gemacht, wir haben Herr der Ringe geschaut, aber wir haben immer nur die Schlacht von Helms Klamm geschaut und so wird Rogue One auch, dass ich immer quasi bis Scarif vorspringe und mir das nochmal anschaue.
Ich fühle mich jetzt hier schon wieder wie ein Opa, ey.
Damals, vor 5 Jahren.
Ja, als hier die Rache der Sith in die Kinos kam, kam ich gerade in die erste Klasse.
Oh Gott, bin ich alt.
Ich auch.
Nee, die 5. Klasse war gelogen, Entschuldigung.
Das ist nicht besser.
Nee.
2005 war es, oder? Ja.
Ja, irgendwie so.
Also Episode 1 war ich dann gerade im Kindergarten. Wo war ich stehen geblieben? Ja, Action im Weltraum und dann muss ich sagen, das kulminierte dann in diesem Vader-Moment, wo viele ihn hassen, weil er so over the top ist. Aber
ich fand das, Ready Chatty nochmal zitieren.
Also der zweite Vader-Moment.
Der zweite Vader-Moment, dass man, du wusstest genau, also Vader könnte jetzt auch einfach mit der Hand diesen hier machen, also Force-Schub und dann hat sich das erledigt, aber er weiß ganz genau, er hat Spaß daran, die auch alle so einzeln abzumurksen und das hat man genau gesehen, das kam für mich super rüber. Also auch dieser Moment, wo sein Sternkreuzer aus dem
und dann Überraum die Schiffe noch dran zerschellen.
Und das eine etwas größere Raumschiff noch so abprillt und ja, ist richtig gut gemacht.
Ja, man merkt richtig, wie sauer er ist. Ich habe schon gedacht, direkt wo das Laserschwert anging, oh, das wird jetzt richtig übel.
Jetzt gibt's Kloppe.
Immerhin gab es ein Laserschwert. Wobei, schon allein dafür war die Szene wichtig.
Lichtschwert, bitte.
Entschuldigung, Lichtschwert. Es gab ein Lichtschwert.
Ja. Wobei, wenn man sich die die Prequel-Filme, also Episode 1 bis 3 in den Kopf ruft, dann hat das nochmal, wirkt die Szene nochmal anders. Also wenn man weiß, was das für ein bockiges Kind dieser Anakin ist und
ja.
Ihr habt mir meinen ganzen Plan kaputt gemacht.
I don't like sand. It's coarse.
Es gibt doch diesen kurzen Comic, so Stripe, wo so, ja, wie kurz vor Episode 4 so sagen, ja, sind Escape Pods auf Tatooine auf dem Planeten gelandet. Sollen wir da runter und suchen? Nee, ich mag keinen Sand. Das war all. Ende.
Ja, also ich mag auch keinen, also ich bin da so auf einer Meinung mit Anakin, aber ich würde das halt nicht auf dem Date erzählen, wenn wir gerade den Sonnenuntergang anschauen. Das ist ja. Halt okay.
Ich hatte, muss ich nur sagen, so ein bisschen Angst, dass Vader so den Yoda-Moment bekommt, in so wie in Episode 3 und 2, so dass er plötzlich, dass der alte Mann, der kleine alte Mann da durch die Gegend hüpft, wie so ein Flummi. Ach, kann man, nee. Da kann man sagen, okay, er hat nochmal seinen letzten
Kraftreserve.
Nein, dass er, also, er hat sich ja jetzt nicht irgendwie plötzlich, hat er keine Aerobikstunde abgehalten, soll ich jetzt damit sagen. So, er hat sich schon so relativ.
Kaufen Sie jetzt die Darth Vader Aerobic
also auf
3 Scheiben, wenn Sie jetzt die Nummer nehmen Ihrer Landesflagge.
Jetzt stelle ich mir gerade das Flashdance-Musik im Hintergrund dazu vor.
Er war nicht Mr. Elastic, das will ich damit sagen. Er hat sich schon. Relativ.
Oh. So, jetzt lass mal wieder ernst
werden. Also,
Contenance.
Er ist da nicht irgendwie.
Ja,
sein Bewegungsablauf passte schon so zu dem, was man sonst so von Darth Vader kennt.
Und dieser finale Shot, wo er dann quasi auf diesem Dock steht und sein Cape weht in dem Wind, wo auch immer dieser Wind herkommen mag, im Vakuum. Und er schaut so die Schiff hinterher und weiß ganz genau, wie es weitergeht.
Da kann man ja sagen, das war noch nicht Vakuum, sondern Schutzschild und Luft. Und
ja, schon gut. Aber
okay, wo kommt im Schutzschild irgendwie Wind her?
Da steht immer ein Stormtrooper, der dazu
mit Ventilator.
Ist, dass Darth Vader's Cape immer möglichst gut aussieht, weil Orson Krennic hat sowas nicht und man sieht ja, wie das dann aussieht.
Ich möchte mir das nicht vorstellen.
Hui! Okay, ich glaube, haben wir noch was beim positiven Teil?
Es steht da noch Ende allgemein. Ich möchte nicht positiv über das Ende reden. Weiß nicht.
Der Soundtrack-Eindruck,
also ich sag mal so, als Standbild hat das ganz gut funktioniert. Und wenn es nicht 3D ist, dann funktioniert das nochmal besser. Meine Meinung zu 3D ist, man braucht es beim jetzigen Stand der Technik noch bei keinem Film.
Also
kein Film wird besser durch 3D.
Ja, es war wieder so ein nettes Beiwerk. Es gab keinen so, oh guck mal, das war jetzt ein 3D-geil-Moment, so wie in Episode 7, wo dieser Sternkreuzer aus dem Bild rauskommt.
Doch, ich fand schon. Also es gab zwei Szenen, die für das 3D also, zumindest gedacht waren. Also die eine Szene, wo der Todesstern das erste Mal zu sehen ist mit dem Star Destroyer davor und das andere, wo diese Explosion da in das All geht von der Stadt und wo man das nochmal von oben aus dem Spaceship
rauszieht. Also in Episode 7, das war wirklich sehr extrem. Also
ja, da war es nochmal extremer.
Wirklich auch drauf angelegt. Also du hast wirklich in 2D gesehen, okay, das war jetzt die tolle 3D-Szene.
Aber das macht's ja nicht besser. Also die Tatsache, dass es Szenen gibt, die nur deshalb in einen Film genommen werden, damit sie in 3D geil aussehen, macht ja 3D nicht besser.
Es waren zumindest keine Regentropfen oder so, die einem entgegenkamen. Weil das sind ja immer noch die schlimmsten.
Also ich hatte jetzt
oder irgendwelche
gestern,
Balken, die noch einmal kurz durchs Bild fliegen.
Gestern beim nochmal gucken in 2D nicht den Moment, wo ich dachte, ah ja, okay, die Szene war jetzt irgendwie doch gestern in 3D cooler. Ansonsten zum Soundtrack muss ich sagen, es gab gefühlt, vielleicht erinnere ich mich falsch, irgendwie mehr wiederkehrende Themes, sage ich irgendwie so. Ein Grundtheme, was immer mal relativ häufig wiederkam.
Wenn du jetzt die Musik ansprichst, dann müssen wir direkt zum schlechten Part.
Ja, würde ich auch sagen.
Okay.
Bitte.
Aber gut, dann können wir jetzt den positiven Teil abschließen. Und sagen, es gab doch auch positive Aspekte in diesem Film, das möchten wir nochmal festhalten.
Wir haben gerade eine Stunde darüber geredet. Also.
Naja, wir hatten 300 Stunden Intro.
Ja.
Und komme jetzt zu den negativen Punkten. Und da müssen wir ja
Sven setzt sich schon mal gerade hin.
Die Todsünde von Rogue One, wo ich wirklich am liebsten dem CGI-Animateur ins Gesicht gesprungen wäre und die Augen ausgekratzt hätte.
Mach mit.
Nämlich als sie haben Grand Moff Tarkin, also Peter Cushing als Grand Moff Tarkin in CGI reanimiert und das nicht so für eine 3-sekündige Szene, sondern halt gefühlt eine Stunde.
Ja, aber also ich muss auch sagen, er ist ja, also ich fand das okay, ich fand das jetzt nicht super gut. In 3D hatte ich gestern das Gefühl, als ich in 2D gesehen habe, war ein bisschen, kam es irgendwie schlechter rüber. Ansonsten ist er ja auch der, der in Episode 4 mit dem Todesstern durch die Gegend eiert, sag ich jetzt mal, und fand jetzt schon das sehr, sehr schön, dass es wieder diesen Moment nochmal im Imperium diesen Moment gab, so ich hier bin der Obermacker vorm Imperator noch und du bist nix und so dieses Krennic versus Tarkin. War auch überrascht, dass er dann doch so lange vorkam, wo ich das Negative, muss ich sagen, was mir auch gestern dann auch aufgefallen ist, nachdem ich es nur nochmal gehört habe im Podcast, er war zu groß. Also in Episode 4 war er ja, weiß ich nicht, Peter Cushing war irgendwie 1,83 und der, den hier jetzt verkörpert hat, war irgendwie irgendwas um die 1,90 oder so und war auch irgendwie in der einen Szene Gegenüberstellung so größer als Krennic, der jetzt auch irgendwie kein Abgebrochener ist.
Diese komische Figur hat einfach viel zu viel Screentime.
Sven, ich glaube, du möchtest was sagen, oder?
Also wenn ihr euch über Grand Moff Tarkin aufregt, ne, dann möchte ich bitte an erster Stelle nochmal ganz, und da werde ich jetzt richtig drastisch, davor schieben, Leia. Also jetzt mal ernsthaft, das war ein schweinchenrosa Bäckchen, da sah Baby Herman und Roger Rabbit schon besser aus.
Also ich weiß nicht, in welchem komischen Kino du warst, aber...
Wäre Leia in diesem Zeitpunkt schon, also wäre Carrie Fisher in diesem Zeitpunkt schon tot gewesen, die hat sich im Grabe umgedreht. Das war der absolute Horror, wie sie da die Haut verunstaltet hat.
Ich habe zwischendrin...
Hatte ich gar nicht.
Grausig.
Ich habe zwischendrin nochmal Episode 4 gesehen und das... Ich fand den Unterschied jetzt nicht so gravierend.
Das war vielleicht der Technik
viel schlimmer.
Ja, ich fand auch Tarkin viel schlimmer.
Das war vielleicht der Bildtechnik geschuldet, dass irgendwie, also...
Es war einfach unnötig. Sie hätten das einfach von hinten belassen sollen. Ja. Es sah von vorne einfach nur absolut katastrophal aus.
Das stimmt. Ich fand es auch nicht nötig. Also das würde ich komplett unterschreiben. Ich finde es, bei beiden fand ich es nicht nötig. Man hätte beide auch irgendwie anders einbauen können.
Was ich erwartet habe, dass Leia irgendwie so als Hologramm irgendwo erscheint. Da hätte man das noch besser machen können, weil ja diese Star Wars Hologramme sind ja immer noch relativ
VHS.
Ja, VHS Tape-mäßig, genau.
Tarkin
aber also ich weiß nicht, vielleicht lag es in dem komischen Kino. Ich habe auch gestern wieder festgestellt, dass Savoy super gemütlich, aber der Ton war so eher so, naja.
Das ist Alterskino, das
ging
ist
so.
Jetzt nicht State of the Art.
Und letztes Jahr auch hier Cinemax hier um die Ecke war auch so, habe ich gestern Tag vorher besser gehört.
Also, Leia hätten sie von hinten lassen sollen, die hätte einfach dann das Ding irgendwie so, nee, jeder hätte gewusst, wer das ist.
Mhm. Ja.
Punkt.
Genau.
Braucht man gar nicht drüber streiten. Tarkin hätten sie einfach komprimieren müssen auf so 30 Sekunden.
Ja, und dann im Gegenlicht.
Und dann nur in dieser Spiegelung, die es in den ersten 20 Sekunden war. Großartig. Hätte man nicht gewusst, dass das irgendwie sieht, gut, hätte man gewusst, hätte man sich denken können, aber es wäre nicht so aufgefallen. Dann dreht er sich um und dann denkst du dir,
und vor allem,
sie hätten ihn noch nicht so viel laufen lassen sollen. Dann, das sah schlimm aus.
Und der größte Fehler ist, sie hätten ihn auch nicht alleine im Bild zeigen sollen. Es gibt so Szenen, wo er alleine im Bild ist und dann im Hintergrund
Großaufnahmen.
Und dann so, wo man sich überlegt. Und dann sagt der Regisseur, jetzt geh noch mal in die Totale. Ich will diese Gesichtsmuskulatur sehen, an der wir 3 Jahre gearbeitet haben.
Nenn mir mal Beispiele, wo ein kompletter CGI-Mensch gut aussah.
Das ist
darum
ja
geht's
das Problem.
Nicht. Einfach lassen.
Einfach nicht.
Ja.
Ja. Und nicht so viel
das kann man machen, ist dann aber nur mal halt kacke.
Das sieht halt auch, weißt du, da denke ich mir, okay, das ist jetzt eine Computerspiel-Cut-Szene. Und gleich, dann sage ich, entweder dann macht halt einen Animationsfilm, dann sagt halt, macht halt einen Star Wars Rebels Feature-Film, Das würde ich mir auch anschauen. Da würde ich nicht über Grand Theft Auto, da können sie meinetwegen 3 Stunden lang Grand Theft Auto nur im Kreis laufen lassen. Das wäre mir egal.
Da hätten sie die das Hologramm einsetzen können.
Genau.
Das wäre an dieser Stelle super gewesen.
Ja, der Imperator tritt ja auch oft als Hologramm auf. Ja. Das wäre sinnvoll.
Ja.
Oder auf dem, wenigstens auf dem Bildschirm.
Man hätte es ja sogar so machen können, das hätte die Hierarchieebene nochmal verstärkt, indem sie einfach hätten sagen können, irgendwie einen Droiden, der den Tarkin bloß immer mit Krennic reden lässt oder wirklich bloß übers Hologramm, dass er
ja,
direkt mit ihm redet.
Ja, da muss ich meine Idee ausführen, das war nämlich meine Idee.
Ja, das war deine Idee.
Entschuldigung, nee, aber ich hab mir es halt aufgefallen, in Clone Wars zum Beispiel, fand ich das gut, dass Druiden dort auch Bösewichte gespielt haben. Mhm. Also auch schon in Episode, wo war hier dieser Roboter?
Grievous.
Genau, Grievous, General Grievous.
Zwei, ja.
Also nicht wie General Grievous, aber diese Druiden in Clone Wars, die sind halt richtig böse und von ihrer Programmierung können wir sagen, okay, wir haben jetzt hier mal als Gegenstück zu vielleicht auch K2SO seinen richtig bösen, fiesen, kann man so richtig böse machen, einen Druiden,
ja,
der so als Handlanger von Grand Moff Tarkin.
Das hätte nicht ins Imperium gepasst, weil davon haben sie sich ja das so Druiden, das war irgendwie alles Handelsallianz und die Separatisten davon und
ja, aber das könnte ja so ein Spleen von Grand Moff Tarkin.
Von denen haben sie sich ja komplett verabschiedet.
Ja, hätten wir ja Carrie Fisher mal das Skript geben können sagen können, denk dir mal was aus. Also
komisch gefunden.
Also sagen, hier Tarkin, der darf immer noch seinen privaten Druiden benutzen, das geht aber gar nicht oder so. Also das hätte man sich ja irgendwie ausdenken können. Vielleicht war Tarkin ja bei der Handelsallianz früher.
Nee, der war auch in Episode 3 mit ins Imperium übergegangen.
Auf jeden Fall, so wie es war es schlecht.
Druiden kannst du einfach zu schnell oder zu leicht aus dem Weg schaffen, wie man ja an K2SO sieht.
Aber Tarkin taucht ja schon in einer Folge Clone Wars auf oder in mehreren. Was hat er
ja, da ja, genau, gemacht? Also den gibt's schon in Clone Wars und da ist ja auch schon Klontruppen-Commander.
Ich meine, wir sind jetzt alle keine DrehbuchschreiberInnen. Also ich glaube, es geht jetzt nicht darum, dass wir die perfekte Möglichkeit entwickeln, wie man ihn hätte einbauen können. Fakt ist, die Möglichkeit, die da war, war misslungen.
Aber ich finde, wir hatten schon sehr wertvolle Tipps und ich glaube, wir brauchen von Rogue One eine Despecialized Edition.
Ja.
Wo man einfach die Szenen rausschneidet. Das ist sehr einfach, da macht man einfach ein Schwarzblende, dann ist der Film besser.
Das ist keine Despecialized Edition, also nicht mehr im Sinne der Despecialized, egal.
Ja. Mich euch nicht anschließen.
Gut. Also das
wo ich mich aber anschließen kann, ist, das hatten wir ja schon angesprochen, dass Jyn Erso ja schlicht entwickelt ist irgendwie. Also und ja offensichtlich nochmal eine Spur dann doch sanfter war, sage ich jetzt mal, als man irgendwie in den Trailern vermutet hat irgendwie. Oder was man so aus den Trailern gesehen hat.
Nachdem ich so viel Hoffnung hatte nach Episode, fangen wir noch nicht mit dem Thema an. Nachdem ich nach Episode so viel Hoffnung hatte auf einen weiblichen Hauptdarsteller wieder, das war ja großartig, brauchen wir nicht drüber diskutieren, dann sowas vollkommen Austauschbares wie Jyn zu nehmen, die hat keinen wirklichen bleibenden Eindruck für mich hinterlassen. Ja gut, wie du schon sagtest, mit von wegen, sie hat die große Wende gemacht, es hat aber jeder x-beliebige, also sie hat nichts von sich, von ihrer Persönlichkeit jetzt nichts wirklich was ausgemacht, fand ich.
Und ich finde halt auch einfach dadurch, dass Felicity Jones schon eine etablierte Schauspielerin ist, kommt sie nicht so natürlich rüber wie Daisy Ridley als Rey. Und ich finde, das sieht man am meisten in ihrem Make-up. Man sieht halt einfach, dass sie aufgespritzte Lippen hat. Also, glaube ich zumindest, ich kenne mich damit nicht aus, aber sie hat halt immer so diesen leicht offenen Mund. Ihre Haare fallen immer perfekt. Und man sieht auch, wenn sie dann in dieser Rüstung, in dieser Sturmtruppler-Rüstung ist, das betont ja die Augen. Man sieht ganz deutlich, dass sie Eyeliner drauf hat. Und dann wahrscheinlich sieht halt aus wie frisch nachgezogen. Ja. Und denkt, okay, jetzt muss ich ja Infiltration, aber lass mir mal kurz den Eyeliner nachziehen. Und das passt erstens nicht zu ihrer Rolle als hier beinharte Rebellen, die sich seit ihrer Kindheit durchschlagen musste. Die geht nicht auf den Markt und kauft Make-up.
Wer weiß.
Und ich finde halt einfach, sie, und bei, da sieht man ganz stark den Kontrast zu Rey, die halt in dieser Wüste lebt und man sieht es ihr an. Sie hat immer so ganz verkniffene Augen, weil halt die Sonne sie blendet und ihre Haare sind mal so verschwitzt und kleben ihr im Gesicht rum. Und das war halt bei Jin gar nicht. Die war halt immer wie aus dem Ei gepellt.
Ich finde aber ehrlich gesagt, dass da Felicity Jones gar nicht so viel für kann. Sondern dass das ist
die
was,
Rolle.
Ja. Also da hättest du egal welche Schauspielerin hinsetzen können. Das war nicht, ja, wahrscheinlich hättest, gibt's jetzt eine Handvoll
nein, nein, nein,
Frauen,
nein, nein, nein,
die
so meine ich
machen
das nicht.
Können.
Aber hättest du eine genommen, die nicht um, ich hab, das, mein Problem war auch noch davor, ich habe einen Tag vorher Inferno gesehen, wo sie ja den Gegenpart zu Tom Hanks gespielt hat. Dadurch, sie war vorbelastet. So. Du hast sie schon in anderen Filmen gesehen und das war eben noch ein ganz anderer Punkt. Mir ist das ehrlich gesagt mit dem Make-up noch gar nicht so schlimm aufgefallen, aber es war einfach dieses, sie wird ja im Endeffekt erstmal als Verbrecherin dargestellt und das kam einfach überhaupt nicht rüber. Klar, sie hat sich da erstmal losgerissen, beziehungsweise sie wurde losgerissen, hat sich dann erstmal halbwegs freigepügelt, bis K2 da kam.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, genau, das ist, machen wir es nochmal kurz lustig, das war nicht das, wo ich gedacht habe, okay, das ist jetzt tough, die haut da jetzt die Pläne nachher raus und macht sich da den Weg frei, Volksbanken, Raiffeisenbanken, war es nicht und das ist einfach glanzlos, obwohl ich keinen Glanz wollte.
Ich war halt, also ich war wirklich von dieser Rolle so enttäuscht, weil, also ich meine, es wurde ja vorher gehypt irgendwie, ja, habe ich ja auch in meiner Erwartung am Anfang gesagt, irgendwie als die feministischste Rolle, die Star Wars je gesehen hätte, so ein Blödsinn, also das war die wirklich nicht, also nein, und dann dieses ganze Theater, was es vorher gab, mit diesem Dump-Star-Wars-Diskussionen, die es gab, weil jetzt irgendwie viele das nicht ertragen konnten, dass es schon wieder eine Hauptfrauenfigur gibt und das dann alles für Jin Erso, also
ja, und was wollte ich jetzt gerade sagen? Genau, und dann haben sie ja auch noch die coolen Szenen quasi im Film rausgeschnitten.
Ja.
Also in diesem Trailer gibt's ja dieses You're Rebels, I Rebel. Und das ist ja dann gar nicht mehr im Film drin.
Das ist also, irgendwie, ja, ich, nur noch so halb irgendwie, ne? So,
ja,
also, ich rebelliere, so. Das, ja. Ja. Das ist mir auch aufgefallen. Also so, nachdem ich Podcast nochmal gehört habe und dann so nachgedacht habe, so, stimmt, irgendwie total viele Szenen fielen offensichtlich diesen Reshots zum Opfer. Vor allem auch so Trailer-Momente, wo so, okay, ja. So, also besonders aus dem ersten größeren Trailer, so diese letzte Einstellung, wo sie da steht und dann gehen die Lichter an und denkst so, okay, was passiert mit ihr in diesem Film? Das war gar nicht drin.
Oder auch diese Szene, wo nicht Tarkin, sondern der neue
Krennic.
Ja, über dieses Wasser läuft mit den Leichen
da,
drin.
Der über den Strand läuft und im Hintergrund sieht man irgendwie irgendein abgeschütztes Raumschiff oder was.
Ja,
brennen,
und
genau.
Muss man auch sagen, die Dynamik zwischen Jin und Cassian, die war halt sehr standardmäßig.
Ja.
Er so der verschlossene Rebellenkämpfer und sie ist auch so ein bisschen krummelig. Und das war halt bei Rey gleich. Das war halt bei Rey und Finn war das halt so, die, weißt du, diese Szene, wo sie dann vor den TIE Fightern fliehen müssen und dann will Finn sie die ganze Zeit bei der Hand nehmen und sie so, nimm doch nicht meine Hand, ich kann selber laufen.
Ja.
Und das baut halt auch Rey als starke Figur auf, aber viel natürlicher und auch viel irgendwie sympathischer. Und Rey und Finn, die sind halt so instant so, komm in meine Arme. Und ja.
Genau da ist nämlich der Punkt. Dieses Ganze, sie sind sich eigentlich im Endeffekt spinnefeind. Du wolltest gerade meinen Vater umbringen. Und dann kommt diese, ich bin jetzt Bill Pullman in weiblich und rede meine Independence Day Rede hier vor allen ab.
Ja.
Und schlussendlich habe ich nur noch darauf gewartet, dass da hinten der Planet explodiert.
Grauenhaft.
Im Sonnenuntergang die beiden sich auch noch knutschen. Das hat mir noch gefehlt. Unmöglich, dass sie sich innerhalb von, ich sag mal, ich glaube 24 Stunden so angenähert haben. Oha.
Ja. Ich fand es richtig schlecht auch. Ich fand es wirklich, es ist immer, also es ist ja das bei so vielen Filmen, über die wir schon geredet haben, immer diese Frage, warum muss jetzt noch diese Love Interest Geschichte irgendwie eingebaut werden,
die
nichts zu dem Film beiträgt, die noch wo noch unrealistisch ist, dass die wirklich so passiert, dann noch mit diesem Nee, also mit diesem Ende, mit diesem Licht, was um die beiden kommt, während sie sich umarmen. Und grauenhaft.
Das ist ja auch noch geklaut, weil das war ja das Ende von Pacific Rim, wenn man sich erinnert. Also es ist diese, oh, jetzt denkt man, sie grüßen sich, aber sie umarmen sich nur. Und das ist ja bei Pacific Rim, wo dann halt die beiden, also die weibliche Hauptfigur und die männliche Hauptfigur, ich habe Namen und alles vergessen, die dann auch in diesem Rettungsdos sitzen und dann auch nur so die Köpfe zusammenstecken. Man weiß, sie sind jetzt Freunde geworden, aber sie haben sich jetzt nicht ineinander verliebt, was man halt so von so einer klassischen Story erwartet hätte. Und dann hat man einfach ganz knallhart dieses Ende geklaut und in Star Wars wieder reingebaut. Und ja, es ist halt einfach...
Es ist das Moderne und sie reiteten in den Sonnenuntergang. Bloß
genau,
eben,
ja. Sie reiteten in den Atombombenuntergang.
Ja, so ungefähr. Also.
Und noch dazu sah dann auch... also bei dem ersten Einsatz des Todessterns
da muss ich
war,
aber
die erste Reaktion, oh, es ist kein Horizont mehr da. Und bei diesem zweiten Einsatz sehen wir die ganze Zeit diesen Horizont, hinter dem dieser große Feuerball aufgeht.
Was ist denn da? Da ist offensichtlich nicht viel so Wasser und so ein paar Inselchen.
Ja, aber unter dem Wasser ist ja auch irgendwas, was so hochgebogen werden kann.
Also ich fand das okay so in Maßen, ja. Mich hat es nicht so gestört irgendwie. Ich fand schon auffällig so dieses, so, oh, jetzt sitzen sie da am Strand und gucken dem wunderschönen Atompilz und so, ja, okay.
Aber es ist halt auch, was wollte ich jetzt gerade sagen? Jetzt habe ich es wieder vergessen. Ach so, wo wir bei ihrer Bill Pullman-Rede waren, diese ganze Szene, wo die Rebellen diskutieren, hatte ich sofort wieder Episode 1 im Senat, jetzt diskutieren sie wieder und so, bla bla bla, Mr. Freeman.
Ja, genau, also das hat man auch bisher nicht gesehen, was schon auch passt und irgendwie klar ist, okay, Rebellen sind irgendwie Zusammenschluss aus mehreren verschiedenen Fraktionen, Menschen etc., die zwar schon irgendwie alle gegen das Imperium sind, aber immer noch so Differenzen haben. Und wir haben auch hatten wir vorhin schon gesagt, in Rebels sieht man ja sehr schön, dass sich das wirklich alles so irgendwie zusammenfindet auf einem gemeinsamen Nenner. Ja, ich fand's grenzwertig. Da war auch wieder so ein Trailer-Moment, der im Film gar nicht war, wo die People of Color-Person gesagt hat, so welche Chance haben wir, wenn das Imperium diese Waffe hat? Kam gar nicht drin vor irgendwie. Und ja, fand ich schwierig irgendwie.
Ich hab die ganze Zeit gesagt, haltet doch einfach die Fresse und hört. Also es ist so offensichtlich, was die richtige, es war jetzt keine Diskussion, wo man denkt, man, die haben einen richtigen, anderen nicht. Nein, es ist offensichtlich, was die richtige Entscheidung im Endeffekt ist.
Es wird auch später gar nicht erklärt, warum jetzt der eine da noch auf sein Schiff gegangen ist und mit in die Schlacht zieht.
Ja, weil er Mon Calamari ist, er hat einen Durchblick.
Das war der Admiral. Mon Calamari, ja. Okay.
Ja, das ist ja die Rasse der plotterklärenden Calamari.
Ja.
Wenn wir noch bei der Rede, also es kommt ja die Rede und dann gibt es ja später die Rede, vielleicht ist es gar keine richtige Rede mehr, aber wo die ganzen Piloten dazukommen und sagen, sie machen jetzt auch mit.
Ja. Wo haben die sich plötzlich zusammengerottet?
Erstens das, also...
Ja, vorher schon irgendwie da in dem Konferenzraum, was auch immer das da war, da waren die sicherlich auch irgendwie anwesend.
Dann stelle ich mir die gerade im Gänsemarsch da rauskommend. Oh, jetzt spricht sie, jetzt müssen wir zu ihr.
Wie viele brauchen wir? Und dann, also diese Szene ist für mich wenn man da ein Standbild machen würde, ist für mich der Prototyp dafür, da stehen nur Männer. Es sind alles Männer, diese Piloten, ja. Das hat mich angepisst, unfassbar doll. Wirklich, ich habe beim zweiten Mal extra nochmal drauf geachtet. Mich zu verifizieren, oder eigentlich wollte ich mich lieber falsifizieren, aber es passiert denn nicht.
Wir können uns ja überlegen, offensichtlich hatte ich General Organa ja für eine Frauenquote bei den TIE Fighter, bei den X-Wing-Piloten gesorgt, weil in Episode 7 sehen wir ja wesentlich mehr weibliche Piloten auf der Rebellenbasis. Also General Organa hat offensichtlich die Frauenquote in der Rebellion eingeführt.
Ja, das ist super, aber
das ist jetzt Fakt.
Das alles noch immer mit im Hinterkopf behalten, dass Leute vorher erzählen, das wäre der feministischste Star Wars-Film aller Zeiten.
Ja.
Und dann ist er eine Pilotin, die irgendwie mit abstürzt da am Ende während der Kampfszenen. Und in so einer Szene, wo es doch einfach wäre, da nochmal 2, 3, 4 Frauen zwischenzustellen, ja? Eben. Sowas Einfaches nicht zu
aber
tun.
Aber Frauen können keinen so einen coolen Oberlippenbart tragen. Wo auch denkt, okay, bei einem ist es ja lustig, aber irgendwie haben alle diesen Oberlippenbart. Das sind, ich hatte so gefühlt, ist das jetzt der gleiche Schauspieler? Sind das irgendwie nur die gleichen sind das Zwillinge?
Ja, also
sind
halt alle irgendwie gleich. Ist keine aus. Zeit. Ja.
Ich habe eine
sollte einfach die 80er Jahre darstellen.
Ja. Naja, aber ich habe auch eine Review gelesen, so, ja, gut, dann haben wir halt noch eine Pilotin eingeführt, damit irgendwo der Bechdel-Test bestanden wird, so nach dem Motto. Ja, das ist doch bitter.
Ich hatte auch das Gefühl, so Gareth Edwards, so wie, was habt ihr denn? Wir haben Mon Mothma, wir haben Jyn Erso, die reden miteinander.
Sie reden nicht über Männer.
Was, also ich, also Gareth, also, ja, also Gareth, ja. Gareth Edwards ist generell nicht so der Typ für Feinheiten, das hat man auch bei Godzilla gemerkt. Hm. Der war auch so, Godzilla war irgendwie cool, aber so
die Story
warum war irgendwie blah.
Die Story war völlig egal, ja. Ich will mich eigentlich freuen auf den Kong Skull Island, aber ja, ich daran denke, dass es der...
Ja, also die Action sieht ja cool aus.
Ja, also die Action in Godzilla sah toll aus, aber der Rest war irgendwie eigentlich egal, als der Film zu Ende war. Ja.
Oh.
Wir werden jetzt ein Bild anhaben. Oh, und das ist halt so, das hört sich einmal cool an, aber ständig so, oh ja, wir müssen irgendwie auf New Hope anspielen und am Schluss so, was haben sie uns da gebracht? Hope. Hoffnung. Und da stelle ich mir immer so, weißt du, so wie diese Szene dann weitergeht, wo dann dieser eine Typ so, aha. Könnten sie das vielleicht etwas ausführen? Weil so mit dieser Information kann ich jetzt irgendwie nichts anfangen. Also ich stelle mir immer gerne vor, wie so Szenen nach den Schnitten weitergehen.
Ja, ich stelle mir dann immer vor, er guckt dann schnell aus der Tür raus und schreit, Jungs, wir haben die Hoffnung endlich. Und alle freuen sich im Raum schon.
Ja, sowas braucht man halt in so einem, in solchen, also jetzt in dieser Welt, in diesen Situationen braucht man solche Reden.
Nein, braucht man nicht.
Also ich, es geht auch um was irgendwie in der, als erst sagt ja Kässchen diesen Satz und dann wiederholt ihn Jyn und ich, da fehlte mir so der Blick in Richtung Kässchen so nach dem Motto so, hast du doch gesagt, ne? Das der Spruch kommt von ihm, nicht von mir.
Das wär schon wieder witzig gewesen.
Und dann high-pfeifen sie sich.
Ja, genau.
Bam.
Apropos, fällt mir gerade ein, Frau Mon Mothma, was ist das für ein geiles Ding, dass es eine Schauspielerin gab, die der damaligen Darstellerin so super ähnlich
die
sieht.
Die Schauspielerin heißt, also, die heißt irgendwie Genevieve irgendwas.
Ja, und leider in Episode 3 den Cutscenes zum Opfer gefallen. Da ist sie ja auch schon in dieser Rolle vorgekommen.
Ah, okay.
Und haben da irgendwie noch, also sieht die einfach wirklich so aus oder hat man da irgendwie nochmal CGI drauf
gemacht? Die sieht wirklich, also ich denke vielleicht so Make-up-technisch, aber sie sieht wirklich so aus.
Also das war so, wow, also im ersten Moment, als ich das erste Mal den Trailer gesehen habe, so, oh, ist aber gutes CGI und dann dachte ich so, also in den Trailern war die jetzt schon sehr oft und deutlich zu sehen, das wäre fürs CGI dann doch zu viel.
Also es wäre vielleicht, also so, gibt es keine Schauspieler, die aussehen wie Peter Cushing? Also so alter weißer Mann ist ja jetzt nicht so selten. Oder irgendwie, also
es gibt genug Make-up-Artists. Irgendwer hätte ihn so aussehen lassen können.
Ja, und ja, also ich, was ist jetzt los? Irgendwie kommt hier Unruhe rein.
So laut.
Das Sendegate-Zentrum löst sich auf.
Ja.
Ich
glaube, wir haben wir, also ich habe hier noch sehr dumme Sturmtruppen.
Ja. Ich hätte gerne noch davor
das ist hier
über das
der,
Tempo
der, der junge Mann, Guy Henry, der den Dingens verkörpert hat.
Ja, also er war die Person, die da stand und danach haben sie
halt
CGI drüber gepackt.
Also so
ist nicht Gollum.
So ganz grob die Gesichtsform, aber das war es dann auch schon. Und, ja, ist auch definitiv zu jung.
Ja,
ich würde gerne noch mal ganz kurz Tempo ansprechen.
Mhm. Okay.
Also jetzt mal, es war zu Anfang diese schöne Szene, wie du sagtest da, dann dieser seltsame Sprung, also für mich seltsame Sprung in diese fast Coruscant-ähnliche Welt. Ich weiß jetzt nicht mehr, auf welchem Planeten sie waren, wo Cassian dann diesen anderen Rebell mit seinem kaputten Arm
da... Die Ringe von Kaffeene, Rings of...
Die Kaffeeringe, okay.
Genau, die Kaffeeringe.
Auf jeden Fall, dann dieser Sprung dahin, der im Endeffekt eine 3-Minuten-Szene war, nur um darzustellen, okay, A, sie wissen, dass da irgendwo irgendwas ist, und B, um zu zeigen, okay, Kässchen geht über Leichen, was schon eine drastische Darstellung im Endeffekt war für einen Rebellen, was wir bisher eigentlich noch nicht hatten, wo ich dann dachte, okay, wenn das jetzt so weitergeht mit dieser drastischen Darstellung, Respekt, ging's leider nicht, Spoiler, aber trotzdem fand ich die Szene, trotz allem, auch wenn sie sinnvoll war, scheinklasse umgesetzt. Also sie war scheiße umgesetzt.
Es war einfach so, hat sich oder da scheiße sagen.
Ja, fand sie auch komisch.
Es war einfach so reingeworfen. Man hatte überhaupt keinen Zusammenhang zum davor oder zum danach.
Ja.
Und passte so gar nicht. Dann war das Ganze dann doch wieder extrem langatmig, weil dann sehr viel Gin kam. Und irgendwann kamen wir dann an Zeitpunkt X dann zu dieser ganzen Dramatik, zur Schnelligkeit, zu den Raumkämpfen, zu der Schlacht und so weiter.
Der Film, also was ich ein gutes spoilerfreies Review von Dominik Hammes fand, so, ja, die Charaktere werden nicht genügend eingeführt, so dass der Zuschauer irgendwie Emotionen für die Charaktere also entwickeln kann. Und in der zweiten Hälfte holt dann die Action alles Gute wieder raus. Und das war halt so die Schwierigkeit von dem Film, so alle wichtigen Figuren einführen, die aber am Ende alle wieder egal sind.
Und es war auch sehr, sehr so, also ich fand halt auch, okay, es gibt diesen Konflikt, dass Cassian Andor Galen Erso umbringen soll, aber dann macht das doch nicht. Hm. Aber das ist so kein Konflikt, weil Galen Erso stirbt wenige Minuten später von alleine.
Ja.
Und es, also so diese ganzen Probleme, die so existieren.
Die Diskussion können, darum fällt genau, komplett weg.
Lösen sich so ein Wohlgefallen. Also auch überall, wo ich fänd's auch cool, wenn man mehr aus Saw Gerrera gemacht hätte und gesagt hätte, okay, wir bauen da so eine Problematik auf. Zu wem ist jetzt Jin loyal? Ist sie zu den einen Rebellen loyal oder ist sie zu ihrer Vaterfigur Saw Gerrera loyal? Mhm. Und das löst sich auch so ein Wohlgefallen auf, weil er stirbt auch. Mhm. Und das ist alles so, überall, wo so Konfliktpotenzial oder gute Konflikte entstehen hätten können, das löst sich so alles in Wohlgefallen
auf. Ja. Das ist ja genau das, was wir vorhin sagten, so diese ganze Diskussion, die zwischen Jin und Cassian geführt wurde, du wolltest gerade meinen Vater umbringen, 5 Minuten später im Film, bewegende Ansprache, alles scheißegal.
Ja, ja.
Auf also mich mitgebrüllt.
Und auch, ihr Vater ist ja durch das Bombardement der rebellischen Flieger ums Leben gekommen. Das wird auch überhaupt irgendwie nicht, kommt überhaupt nicht zur Ansprache.
Einmal gesagt.
Wird einmal gesagt und,
ja. Musste eben sein.
Ja, genau.
Passt schon.
Ja. Passt aber nicht zu Jin eigentlich, dass sie da nicht nochmal auf die Kacke haut.
Also, dass sie irgendwie noch angefahren hätte oder irgendwie.
Da hätte ich jetzt eher so den Anakin erwartet, der dann urplötzlich Richtung dunkle Seite, wenn das soll. So wie in Episode
1-3.
Nein. Als er die Sandleute einmal umbringt. 2 oder 3, einer von den beiden Mistfällen.
Ja.
So. Ich hätte irgendwie da so mehr und schon hätte man sie austauschen können. Ja.
Dass irgendwie der eine Befehlshabende da irgendwie aufs Maul kriegt oder so.
Irgendwas.
Ja.
Vor allen Dingen der Entschuldigung, kommt sofort. Der Oberkapitän, der der Kässchen gesteckt hat, du sollst ihn bitte umbringen, hier.
Mhm. Der General.
General, schieß mich tot, im wahrsten Sinne. der hätte irgendwie so richtig schön einen verplättet kriegen müssen.
General Draven war das.
Ja.
Alistair
Petrie. Wer kennt ihn nicht,
General Draven? Nein, der heißt jetzt Schieß mich tot.
Alistair Petrie.
Ende das mal bitte in der IMDb, da heißt es General Schieß mich tot.
Bitte.
Ja. Also bei uns auf dem Tisch heißt das jetzt General Schieß mich tot.
Genau, du machst jetzt schon mal die Shownotes auf dem Tisch, wir fotografieren das einfach und stellen das dann
zu dir. Alistair Petrie, okay.
Alistair heißt das.
Ja.
Und nochmal zurück zu dem Punkt mit dem Tempo. Da habe ich nämlich, das habe ich mit Christopher gestern schon ein bisschen so bequatscht, dass für mich ist es so ein bisschen so wie 2 Hälften irgendwie. Der Film hat verschiedene Tempo-Inkonsistenzitäten für mich, aber die größte ist dafür für mich, in der ersten Hälfte ist es total langsam erzählt und das ist ja auch total okay. Man kann ja auch so einen langsamen Film etwas ruhiger erzählen, aber dann dafür ist die zweite Hälfte dann zu hektisch. Oder wenn man einen Film macht, der wie in der zweiten Hälfte mit einem totalen Tempo erzählt ist, ist die erste Hälfte halt viel zu langsam. Also da ist eine totale Diskrepanz drin.
Ja, um mal dann so Richtung Schluss zu gehen. Also die Frage war dann natürlich, und als irgendwie die ersten Trailer und Figuren und alles rauskamen, waren alle gleich so, Jyn Erso ist die Mutter von hier, Dingens, Name vergessen, aus Episode 7.
Ray.
Und ich so, ja, nee, bitte nicht, muss jetzt nicht sein. Also, nee, will ich nicht haben. Und dann war natürlich so der andere Elefant im Raum so, ja, was passiert denn mit den Charakteren nach dem danach? Also irgendwie verschwinden die, ist irgendwie, ist das im Film so zu sehen, dass irgendwie für den Zuschauer offen ist, so, ja, ist er jetzt gestorben oder noch entkommen oder, also wie wäre jetzt, wenn sie jetzt nicht gestorben wären, die Variante gewesen, wie man das macht, so dass es dann danach reinpasst, dass sie gar nicht mehr auftauchen?
Gar nicht.
Also
die mussten alle sterben.
Ja. Also ich hätte mir zumindest bei
Rob Von muss sterben, damit wir leben können.
Ja. Ich habe keinen Platz mehr, um das aufzuschreiben.
Cassian und Jyn mindestens gewünscht, dass offen ist, ob die da jetzt noch rausgekommen sind oder nicht.
Die Logik finde ich schon, ist schlüssig, dass die alle sterben müssen. Ich finde es halt in der Umsetzung, das wirkt ja irgendwie so dahingestolpert am Ende. Jetzt müssen wir die noch irgendwie noch alle sterben lassen und dann müssen wir schnell zum Endtitle kommen.
Nach dem Motto so, wen haben wir noch? Der muss noch sterben, der muss noch sterben und der muss auch noch sterben.
Das wirkt also so ein bisschen lieblos dahingeklatscht.
Den besten Tod, komisch was klingt, fand ich den von K2SO, der so da ganz gut reingepasst hat irgendwie. Und ja, und alle anderen waren irgendwie etwas lieblos den Charakteren gegenüber. Irgendwie.
Die Aneinanderreihung der Tode hat sehr stark dazu beigetragen, diese Hektik noch zu verstärken.
Ja.
Ja.
Also es kam irgendwie so aber Schlag auf Schlag. So.
Aber im Endeffekt, insgesamt gesehen, wenn man jetzt Episode 4 gucken würde, passt es auf jeden Fall.
Ja.
Ne, sehr viele tapfere Männer mussten ihr Leben
dafür geben. Und wie gesagt,
übrigens, Männer? Dass diese Pläne bei uns sind.
Kurze Frage dazu. Ja? Sagt sie nicht, viele Botaner?
Viele Botaner ließen und dafür
wo,
ihr Leben.
Wo sind die bekomme Zustimmung aus dem Publikum. Wo sind die Botaner?
Aber ich glaube, das bezieht sich auf alles, was irgendwie sich um Death Star 2, also den zweiten Todesstern dreht.
Ach.
Weil es ist ja in Episode 6.
Ah, okay. Gut.
Ja, dann. Das ist wirklich in Episode 6, wo sie da...
Ah, okay,
dann wo man Mosma reinkommt und dem Imperium ist ein kritischer Fehler unterlaufen, und
das war nicht Episode 4.
Nee, ich kann mich an kein Zitat.
Publikum sagt 4.
Publikum sagt 4. Erinnern.
Das wäre doch so perfekt, dass man sagt, aus Scarif sind irgendwie das die Einheimischen, das sind die Botaner. Ist das irgendwie eine Klasse? Also sind diese Typen mit diesen großen Helmen am Schluss, sind das so, es gibt die Techniker und es gibt die Piloten und dann gibt es die Botaner, also irgendwie wird das nicht aufgelöst. Die Botaniker, soll ich Botaniker sagen, aber
ich guck mal, wo das. Ja, aber du hast recht, dass das fehlt irgendwie. Ja, aber also auch dieses, dass sie halt alle sterben und auch überhaupt nicht No Honor bekommen, ist irgendwie passt ja zu diesem so Rebellenallianz und es gibt ja in Rebels diesen einen Informanten, wo sich dann später auch rausstellt, okay, das ist so der Allgemeinbegriff für einen Informanten, der auch immer mal wechselt und keiner weiß, wer es ist. Und auch sonst wissen die ganzen Rebellenzellen nichts voneinander, damit sie eben, wenn sie vom Imperium geschnappt werden, auch nichts verraten können, weil sie wissen ja nichts.
Das passt vor allen Dingen auch zu dieser Standarddiskussion, weil der eigentlich bei jedem Kriegsfilm ist, wo man ja meistens sagt, ja, so ein Kriegsfilm, der darf ja nicht auf einer positiven Note enden. Der muss ja schon irgendwie tragisch und düster und was nicht.
Es war halt das Saving Private Ryan Ende. Da sterben ja auch am Schluss alle. Bis halt auf Private Ryan. Spoiler übrigens.
Was? Den habe ich wirklich noch nicht gesehen übrigens.
Was?
Ich habe mal angefangen den zu sehen. Hab gesehen, wie sie da am Ufer anlanden, diese komisch hektische Wackelbildkamera, die ich schon tausendmal gesehen habe und habe da einen Hals voll gekriegt und habe aufgehört.
Schön einstimmig.
Dann hast du nie Nathan Fillion als der Fake Private Ryan, als der falsche Private Ryan.
Nein.
Der Nathan Fillion.
Ist alles verloren. All hope is lost.
War das Nathan
Der falsche Private Ryan war Nathan Fillion.
Mhm. Ah, das ist einer der Filme, wo du immer wieder in die IMDb reinguckst und so, oh, der hat auch mitgespielt. Der andere Film ist hier, mit dem Hubschrauber.
Apropos Spaceballs.
Danke.
Das Weltraumschild. Der Kreis schließt sich. Star Wars, Spaceballs, Rogue One.
Ah.
Und dann habe ich nur noch erwartet. Es ist eine
Weltraumputze.
Da hatten die wahrscheinlich da war das Koks irgendwie schlecht geworden im Writers und gesagt, was wir brauchen, ist ein riesiges Schild, wie in Spaceballs. Und dann haben gesagt, super, und dann haben sie alle weitergekokst.
Ich weiß nicht, wo es war. Aber dem Film kam irgendwo in irgendeiner Szene ein Raumschiff vor, was aussah wie der Wohnwagen von Lone Star. Ich weiß es nicht. Irgendwo sah etwas sehr, sehr ähnlich aus.
Wikipedia bzw. Jedipedia sagt, viele Botaner erlitten den Tod, ist aus Episode 6.
Okay, dann warten wir auf den Star Wars Story Film.
Wie fanden wir eigentlich diese Cameo-Auftritte? War gerade dieses hier R2-D2 und hier
C-3PO, war das nötig? R2-D2 und C-3PO, das ist die Regel von Star Wars, dass die in jedem Ding auftauchen müssen.
Die wurden auch in Rebels sehr schnell gepullt.
Und auch ins, ja, was?
Und bei Star Trek.
Echt, wo?
Also bei Star Trek, bei beiden Reboots, ich weiß noch nicht, bei Beyond habe ich ihn noch nicht gefunden.
Stimmt, genau.
Aber bei beiden davor ist R2-D2 im Weltraumschrott zu finden.
Also, davon abgesehen, ist es ja auch sehr einfach. Man steckt einfach, ich glaube, wer spielt C3PO?
Genau.
Der spielt ja immer, also der ist ja wirklich immer C3PO.
Anthony Daniels. Daniels.
Genau, das ist ja, und leider ist ja R2-D2s Schauspieler gestorben vor kurzem.
Mhm.
Der war, und
Warwick Davis.
Mhm. Nee, nicht Warwick Davis.
Der war ja, der war in dem Film drin.
Das war, der hat Evox gespielt. Warwick.
Hat er nicht auch Dings gespielt?
Nee, oder?
Egal.
Hören Sie live, wie wir googeln.
Männer, die auf Google starren. So.
Und Frauen.
Kenny Baker.
Entschuldigung.
Kenny Baker, ja. Kenny genau. Baker. Nein, Warwick Davis lebt noch.
Aber der war auch in Rogue One.
Ja.
Psst. Wir haben noch 2016. Psst.
Ja.
Fand ich gar nicht so schlecht.
Ich hatte es gestern schon gesagt, alle Figuren, die ich gerne hätte wiedersehen wollen, von denen ich auch enttäuscht gewesen wäre, wenn sie nicht dabei gewesen wären, waren dabei. Gut, Tarkin überraschend lang irgendwie. Ansonsten
wollen wir mal so zum Abschluss der Besprechung bekommen.
Geldjäger oder was hätten auch nicht unbedingt sein müssen. Mir ihm gefällt dein Gesicht nicht.
Och, doch, das fand ich schön.
Da bin ich auch.
Die zwei aus der Bar.
Seite.
Klötennase, wie ich ihn immer gerne nenne.
Die zwei aus der Bar, doch, das fand ich lustig.
Ja,
so, nein, wir wollen keine Ärger. Geht weiter.
Ja, aber was machen die da? Das ist nicht Tatooine.
Ja, ist ja vielleicht die gleiche Rasse.
Ja.
Ich hätte noch
gleiche Rasse und sehen beide genauso aus und sind beide befreundet. Zu viele Zufälle.
Geschwister. Inkonsistenzen, dass es nicht bloß Tempo, sondern auch Stimmungsinkonsistenzen gab. Da gibt's ja zum Beispiel dieses schöne Beispiel, was ich schon gestern hatte, dass es diese stimmungsvolle Szene gibt, die so ein bisschen traurig ist im Film, und dann kommt irgendwie zwischendrin so diese Bombast-Szene, wo wir das erste Mal den Todesstern sehen. Also das springt irgendwie so hin und her, dann ist es trüb und dann ist es auf einmal wieder so erstaunt bombastisch und dann ist es wieder so trüb und
ich fand die musikalische Untermalung, als der Todesstern da erschien, irgendwie komisch. Das war irgendwie, ich hätte mehr Dramatik erwartet, dass da so.
War dir der Todesstern nicht dramatisch genug?
Nein. Da muss ich sagen, es ist so knapp vorbei an erscheint zu groß. Klar, man hat jetzt die Technik irgendwie, den tatsächlich so alles, den Todesstern und alles um ihn herum so darzustellen, dass man merkt, okay, das ist wirklich ein riesiges Ding. Größer irgendwie bisher gefühlt als angenommen, größer
muss
angenommen
ja schon die
als
Größe eines kleinen Mondes haben.
Also in Episode 4, da fehlten halt damals die technischen Mittel, um so darzustellen, das ist ein Riesending. Man sieht schon irgendwie, kriegt einen groben Eindruck, aber gefühlt
Ja.
Habe ich jetzt halt so
hat technische
hat so mein Hirn so im Kopf den Eintrag editiert, Todessterngröße so und so lang. Ja, so und so gut, groß.
Wollen wir zu einem abschließenden Fazit kommen. Fangen wir mal mit der Dame an.
Immer muss ich anfangen. Kann ich mal jemand anders anfangen?
Dann fange ich an. Ich wollte höflich sein. Also ich finde, Rogue One ist kein... Es ist besser als die Prequels. Das ist schon mal gut. Aber ich würde sagen, es ist der schlechteste neue Star Wars Film.
Was ist der Anstoßpunkt für dich, des...
Was?
Das sind zwei Filme, neue Star Wars Filme, also...
Ja, aber ich will damit sagen, dass ich ihn... Wie soll ich sagen? Also ich fand, es hat mich nicht beleidigt, wie die Prequels.
Because it's a spin-off, oder?
Nein, weil zum Beispiel, okay, Jar Jar Binks war jetzt auch in diesem Film drin, aber für 3 Frames, das ist ertragbar. Die das ist so das die maximale Dosis,
den wahrscheinlich, an Jar Jar Binks. Den wahrscheinlich keiner
ich würde gerne vertonen, wie Sven gerade
so
beleidigt mit dem Kopf schütteln.
Und es ist auch kein Sandmonolog drin. Und ich glaube, das macht und ich finde auch visuell gibt der Film vieles. Also ich habe auch Szenen, wo ich Spaß drin habe und wo ich sage, ha, das ist nice to watch, und ich habe auf Letterboxd eben auch 3 Sterne gegeben, und wenn man meine Bio geht, dann sieht man, was diese 3 Sterne bedeuten, nämlich Participation Medal, also die Teilnehmer, also wenn Rogue One bei den Bundesjugendspielen angetreten wäre, hätte es eine Teilnehmerurkunde bekommen fürs Dasein, aber mehr auch nicht. Es ist eine komische Bewertung, aber glaub mir, das funktioniert.
Rogue One hat teilgenommen am Star Wars Universum.
Am Religionsunterricht.
Auch das.
Rogue One hat sich stets bemüht, sagen wir so.
Ja.
Wer möchte noch ein Fazit ziehen?
Du willst abwarten, was die anderen sagen und ich dann so...
Also ich bin ja, glaube ich, so insgesamt der positivst gestimmste. So die störenden Sachen, mir ist gerade noch was eingefallen, das habt ihr so gar nicht gesagt. Was so im Film schon so ein bisschen kam und im Überlegen auch zum Schluss, beim zweiten Vader-Moment, er ist ja da, ist Vader, und also hat er nicht gespürt, dass da was da irgendwie Sache ist, dass da gerade ein Rebell steht mit der Diskette, mit den Daten vom Todesstern drauf, und warum hat er sich nicht mit einem mit der Macht irgendwie rangezogen? Vielleicht kann man sagen, nee, das kannst du nicht spüren, auch wenn du Darth Vader bist, das geht nicht.
Das ist jetzt dein Fazit? Ich habe gedacht, von dir kommt jetzt ein positives Fazit.
Das fiel mir gerade noch so ein, das so einer der negativen Punkte. Ansonsten, wie gesagt, gab es wenig Sachen, an die ich mich jetzt auch beim Zweitgucken so gestört habe. Vielleicht fallen mir noch mal ein paar Sachen auf irgendwie oder ein, wenn ich jetzt dann die Tage noch mal ein paar Podcasts höre. Ja, also ich habe das bekommen, was ich wollte. Bin so ansonsten bin ich ein bisschen enttäuscht, dass wie gesagt den Reshots ein paar Trailer-Szenen zum Opfer gefallen sind. Und ja, ansonsten wie gesagt, K2SO hat mir auch gestern drüber gesprochen, hat mir im Deutschen Da hat der deutsche Synchronsprecher gute Arbeit geleistet.
Sven.
Ja.
Darauf wartet er in einer Stunde auf das Fazit.
Nee. So schlimm
einmal
ist es.
Gernot Hass.
So schlimm ist es. Hätten wir jetzt über Episode 1 gesprochen. Gar kein Problem. Im Endeffekt, ja, hast du recht, wenn du sagst, es ist der schlechteste der 9, aber es sind bisher nur 2, das ist das Problem. Aber ja, er ist von den beiden der schlechtere. Das Problem ist, ich kann ihn auch ein bisschen mit Episode 1 vergleichen. Er ist nicht so schlecht wie Episode 1, das möchte ich hier ganz deutlich sagen.
Ich glaube, da sind wir uns alle einig.
Gut, aber so wie es bei der, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, Machete Order,
ne? Ja.
Wie man es so kennt,
ja.
Episode 4, Episode 5, dann 2 und 3 und dann 6, hm? Ist ja auch ganz praktisch, schmeißt man ja 1 komplett weg. So, jetzt teile ich den ganzen Film mal auf, schmeiß alles bis nach der komischen Bill Pullman-Rede weg und hätte einen guten Film, wenn das Ganze über 2 Stunden geht. Nee, alles davor, Entschuldigung. Alles vor der Bill Pullman-Rede. Oder, ne, also, ja. Also bevor, als die Schlacht anfängt, das nehme ich, streck das auf 2 Stunden und ich hätte einen super Star Wars Kriegsfilm, über den ich wahrscheinlich richtig gefreut hätte.
Und wo würdest du ihn dann einbauen in die Order? Gleich an den Anfang?
Darüber möchte ich jetzt
nicht nachdenken. Mal wieder.
Das dauert zu lange. Scheiß auf die
Ordnung. Ich beantworte die Frage mal an letzter Stelle. Also 4, 5, 6, 7, Rogue One.
Nein, an die Reihenfolge, in der man guckt.
Ach so.
Die Order, deswegen.
4, 5.
Wird er wahrscheinlich an Teil... vor 4 wird er wahrscheinlich kommen.
Also am Anfang.
Ich würde ihn wahrscheinlich am Anfang setzen. So, aber auch nur diesen Teil des Kampfes. Alles davor, und da ist jetzt nämlich der große Episode 1, das große Episode 1 Problem, alles, was vor dem Kampf ist, ist vollkommen irrelevant. Es trägt nichts zu irgendeiner Charakterentwicklung bei. Wir müssen nicht unbedingt etwas über die Charaktere wissen, um Spaß an dieser Schlacht zu haben und an dem Ziel, dort diese Daten zu bekommen. Das kriegen wir in den ersten 5 Minuten, würden wir das mitbekommen, wenn sie da diskutieren. Wir müssen da hin, wir müssen da irgendwie die Daten bekommen. So, nein, ja, okay, wir sind alle dabei. Und das Ganze dann noch den ganzen Kampf. Wir hätten einen super Film über 2 Stunden. Ich weiß nicht, wie man jetzt den Kampf auf 2 Stunden strecken kann, aber irgendwelche Kriegsfilmschreiber würden das schon hinkriegen. Ne?
Also du meinst den ganzen Film eher so in dem Tempo, wie er war, während der Schlachten war?
Ja, von dem Tempo mal ganz abgesehen. Ich will einfach damit sagen, dass alles vor dem Kampf vollkommen irrelevant ist. Es trägt nichts irgendwie zu dem ganzen Film wirklich bei. Klar, man weiß ein bisschen im Hintergrund, sie ist die Tochter von einem Mitentwickler und der hat da ein Defekt mit eingebaut und so weiter. Aber es ist nicht wirklich notwendig. Genauso wie Episode 1 vollkommen irrelevant ist, ist auch dieser Teil.
Also ich fand es schon gut, dass sie erklären, wie kommt denn da überhaupt eigentlich diese Schwachstelle im Todesstern zustande.
Ja, aber das machen sie alles viel zu lang. Viel zu lang. Das hätten sie auch. Sie hätten das alles auch in diesem Gespräch sagen können. Weißt du, wenn diese unsinnige Diskussion, greifen wir da jetzt ein, greifen wir nicht da ein, alle Rebellen müssen dafür sein. Da hätten sie auch das irgendwie mit einfallen lassen können. Dein Vater hat ja diese Lücke jetzt eingebaut. Fertig. Das sind alles, was davor ist, ist einfach nur...
Ja, die haben sehr auf diesen...
Charaktere, die in einer halben Stunde tot sind, werden vorher 1,5 Stunden erklärt.
Ja, was ich auch noch fragen wollte, ist mir auch so gefühlt war irgendwie diese Rebellenflotte, die da Scarif angegriffen hat, weitaus stärker, vielleicht war es einfach nur das Visuelle, als in den Filmen danach. Das ist irgendwie...
Ja, weil sie ja da auf ein, also die
so,
wurde
so
ja
ein
dort
visuelles Sing oder, also, nee, sie wurde mir ein bisschen zu wenig dezimiert, also es fehlte so der Aha-Moment, so aha, okay, also deswegen... sind ja schon in Episode 6 relativ zahlreich, aber gefühlt doch nochmal ein Stück kleiner als auf was da an Scarif anrückt. Vielleicht ist es auch einfach nur das Visuelle.
Naja, du musst überlegen, dass nach Scarif immer noch 2,5 Teile sind, um weiter zu dezimieren.
Und wo auch nicht erklärt wird, was so zwischendurch passiert, ja.
So, und du hast den großen Angriff auf den Todesstern auch in Episode 4. Der ja auch wahrscheinlich noch einige Leben und Raumschiffe kostet. So viele sind da ja auch bei der Medal Honor, bei der Ceremony am Ende auch nicht mehr dabei.
Ja.
Werden ja auch immer
und dann weniger. Ist ja zwischen den alten Filmen auch nochmal sehr viel Zeit dazwischen, wo man auch nicht weiß, was ist passiert. Ja,
zumindest hatte Luke Zeit, irgendwie eine Schulung zu unternehmen. Also.
Ja.
Ja, vielleicht mache ich mal weiter mit meinem Fazit. Also vielleicht mache ich mir jetzt hier Feinde, aber ich bin ja nicht so religiös, was Star Wars angeht.
Was?
Ja, ich sehe schon. Und also ich finde, es war kein schlechter Film. Ich habe den auch gerne noch ein zweites Mal geguckt. Ich werde den auch gerne noch ein drittes und ein viertes Mal gucken und irgendwie in meine Reihenfolge noch einbauen müssen, in der ich die Star Wars Filme gucke. Also ist glaube ich klar geworden, dass ich mich über einiges ziemlich aufgeregt habe. Das tue ich aber bei den meisten Filmen, die es so gibt auf dieser Welt. Und warum sollte Star Wars da anders sein? Nichtsdestotrotz bin ich schon ein bisschen enttäuscht, einfach weil meine Erwartungen vorher ziemlich hoch gepusht waren. Und ich freue mich wieder auf Rey.
Ja.
Ja, mein Fazit ist so ein bisschen, ja, ich hatte es ja schon im davor gesagt, dass ich nicht so wirklich viel erwartet habe und meine Filterbubble ist da auch gut aufgegangen, dass ich nicht irgendwie schon davor irgendwie mehr Meinungen reingezogen habe und da total unbefangen in den Film gehen konnte und er hat mich gut unterhalten, also das Mindestmaß, was ich gedacht habe, was sein muss, wurde erfüllt. Ja, wie du eigentlich gesagt hast, Teilnehmerurkunde ist schon mal ausgefüllt und dann ja, ein paar gute Rennen waren dabei, andere waren wieder nicht so gut über die Ziellinie gebracht. Ja, also alles in allem würde ich den qualitativ besser als die ersten drei Episoden sehen.
Ich glaube, man kann sagen, alles, was jetzt noch kommt, wird besser als die Prequels. Ja. Also das, ja, ich weiß, ich will es nicht beschreien, aber ich...
zwischen den Prequels und den Sequels würde ich den einsortieren von der Qualität her. Genau, ja.
Da ist er ja auch von der zeitlichen
Folge. Mhm. Ja. Sehr schön.
Also weiß seinen Platz.
Ein Satz, der mir noch einfällt zu dem Ganzen. Ich bin ein wenig Rogue One dankbar. Er hat mich nach einer grandiosen Episode 7 wieder auf den Boden der Tatsachen geholt.
Stimmt. Es gibt ja auch so, Star Wars
so, dass ich nicht unbedingt zu sehr gehypt wahrscheinlich an Episode 8 angehen werde.
Ja.
Sondern mit ein bisschen mehr Piano und Respekt.
Sehr gute Überleitung zu den Ausblicken. Was sind denn unsere Erwartungen an Episode 8?
Ich möchte bitte keine Liebesgeschichte.
Es gibt eine Liebesgeschichte.
Ja, lass uns mal noch.
Poe Dameron.
Ja, Der Max Snyder
wollte noch irgendwas.
Ein Einwurf. Funktioniert der Film alleinstehend? Kann man den... Also zu so,
noch nicht mal zusammenstehend.
Also kann man den random irgendwie
Leuten empfehlen, die noch nie Star Wars geguckt haben?
Sonntag irgendwie auf ProSieben gucken.
Dazu holt er sich zu sehr einen auf Grand Moff Tarkin runter.
Und noch ein Einwurf. Dazu möchte ich aber eine sofort aus dem Bauch geschossene Antwort von euch haben. Und zwar findet ihr 1,5 Sterne gerechtfertigt? Becky?
Nein.
Christopher?
Ja.
Max Snyder?
Nein.
Nein.
Findet ihr, und ihr, die Nein gesagt habt, seht ihr zu schlecht, oder?
Ja.
Ist zu schlecht bewertet.
Ja.
Ja.
1/3 müssen es sein.
Da möchte ich mal mein Ja rechtfertigen. Ich habe dem Film ja auch 3 Sterne gegeben. Also von 5, wir reden immer von 5 Sternen. Ja. Aber ich kann verstehen, warum Ralf ihm 1,5 Sterne, also ich kann seine Argumentationsstruktur nachvollziehen.
Wie ist die denn? Ich habe sie gar nicht mitbekommen.
Lese doch nochmal. Wir haben jetzt nicht genug Zeit, um das auszuführen. Ja, kannst ja nachlesen. Wir verlinken das auch in den Shownotes.
Jetzt sind wir bei der Zukunft, bitte.
Jetzt haben wir eh schon überzogen. Ah, wurscht. Da können wir auch noch mehr überziehen.
Ich muss noch nach Hause kommen.
Genau. Oh. Noch ganz kurz, es werden ja noch mehr Star Wars Story Spin-Off-Filme geben.
Also es steht also erstmal überhaupt die nächsten Star Wars Filme, nächstes Jahr Episode 8, dann Han Solo. Episode 9 und Boba Fett.
Ja.
Und das auch die tatsächlich auch bestätigt sind.
Genau. Und es gibt schon eine Vermutung, es soll ja einen jungen Han Solo geben.
Der ist schon bestätigt.
Ist bestätigt.
Genau, und ist auch schon bestätigt, dass es ehrenreich ist.
Ja.
Genau.
Okay.
Ja.
Den kennt man, gar nichts gesagt vorher.
Den kennt man von diesem Jahr aus dem Coen Brothers Film Hail Caesar, wo er den Schauspieler, also so einen jungen Schauspieler spielt. Ja, habe ich keine Emotionen zu Boba Fett Spin-off. Ich habe auch keine Emotionen zu Boba Fett. Ist mir so egal.
Ich habe auch keine
Emotionen also zu Boba Fett. Ja, also der Darsteller war so, ja.
Generell Boba Fett. Ich mag die durch The Clone Wars und Star Wars Rebels bin ich großer Fan Mandolin. Aber so zu Boba Fett, ich kann nicht verstehen. Gut, er hat halt so diese Rüstung mit diesen Jetpacks, aber das ist halt auch nur so ein Gadget.
Und in der Originaltrilogie macht er ja auch kaum was, außer Solo in das Karbonit zwischen
beiden. Ich möchte eine ganz kurze gewagte These aufstellen. Egal, was sie tun, mit dem Boba Fett-Film werden sie sich keinen Gefallen tun. Egal, was sie tun. Aber wir sind dafür ist die Fanbase einfach zu groß, um dieses ominöse Mysterium Boba Fett, als dass sie da nur ansatzweise irgendwie den Geschmack
da war schon wird. Zu viel Boba Fett-Vorgeschichte in den Prequels.
Aber ich höre jetzt da schon raus, dass wir uns einig sind, wir erwarten dann nicht so viel von.
Also sag mal, zum Han Solo-Film sage ich, dass...
Ja, das kann was werden.
Glaube ich auch.
Aber wo ich mehr drauf gespannt bin, und das ist ja jetzt auch Gerücht, es soll ja vielleicht auch einen Spin-off Obi-Wan-Film geben.
Ja.
Und dass dann vielleicht Ewan McGregor wieder quasi als Obi-Wan auftritt.
Das würde ich mir so wünschen.
Genau, also er ist noch McGregor. In dem Alter, wo er den jüngeren Obi-Wan spielen kann und beziehungsweise kommt langsam in das Alter, wo er den Obi-Wan irgendwas nach Episode 3 spielen kann, weil
ja.
Irgendwas... Damit wären wir bei meinem Lieblingsschauspieler Christophers Lieblingsschauspieler begonnen haben.
Also Ewan McGregor.
Auch wenn ich ihn nie verstehe auf Englisch mit seinem schottischen Akzent, aber sehr gerne darf der das machen.
Also was wir zu Episode 8 schon wissen, das war ja so eins der, ja, was man so aus Episode 7 gezogen hat, dass man gemerkt hat, okay, die neuen Charaktere kommen sehr gut an. Dementsprechend passt mir die Geschichte in Episode 8 dem an. Ich glaube, es gab schon mehrmals irgendwie die Aussage von den Darstellern, ja, Episode 8 wird nochmal so ein Stück düsterer wohl. Und was du ja schon gesagt hast, ist, ich weiß gar nicht, woher das kam. Es ist eine Love Story zwischen Finn und
Das ist so die Fan-Theorie,
ja.
dass Finn und Poe Dameron quasi das Liebespaar werden.
Gerne. Bitte nicht.
Aber das ist also noch nichts bestätigt, aber ich fänd's irgendwie cool, weil die hatten ja auch schon so eine mehr Beziehung, also mehr gemeinsames Screentime als Finn und Rey.
Ja. Und auch mehr so.
Ja,
irgendwie konnten mehr miteinander irgendwie als
die hatten eine Chemie.
Ja, da war mehr Chemie, genau.
Aber anders.
Können wir einfach die Love Story beiseite lassen?
Ja, oder also
aber wenn sie wieder eine machen, weil sie schön, unbedingt eine machen
schön
müssen.
Schön düster Richtung Episode 5.
Ja.
Einfach so wieder richtig schön.
Was ich hoffe so ein bisschen ist, dass jetzt endlich mal diese wir müssen ja noch diese und jene alte Trilogie Reminiszenz reinbringen, dass das jetzt vorbei ist mit Episode 8.
Wir haben jetzt
genug gehabt.
Genau.
Neues, frisches.
Ja.
Nicht mehr zurückblicken.
Also ich glaube auch die Aussage von Catherine Dingsbums war, dass so die neue Trilogie soll so die ganze Geschichte um die Skywalkers beenden und Platz schaffen für neue Figuren. So habe ich da irgendwas.
Ja, ich fände es auch super scheiße, wenn jetzt irgendwie Rey irgendeine Verwandte von Luke Skywalker ist. Also ganz wenn es halt so ganz klassisch die Tochter ist.
Also, kann schon passieren.
Ich vermute, dass es so aus.
Ja.
Da finde ich schon cooler, dass irgendwie, es wurde auch vermutet, dass Finn irgendwie der Sohn von Lando Calrissian
ja,
ist.
Ja, gab's ja irgendwie auf Amazon diese
Frühchen da, ne? Es ist halt auch so, okay, der einzige schwarze Charakter in der Originaltrilogie und der Hauptcharakter
der neuen.
Das finde ich auch irgendwie schlimm. Aber bei Rey muss ich sagen, so, wenn sie denn nicht von Luke Skywalker kommt, dann möchte ich doch bitte eine gute Erklärung, wer denn sonst ihre Eltern sind.
Sie hatte keinen Vater.
Ach nee, das hat mich schon mal, das ist auch so, das möchte ich auch nicht nochmal. Da gibt's ja auch diese ganz große Fan-Theorie, ich hab sie in Radio Tatooine auch das erste Mal gehört, dass das irgendwie, dass Anakin ein Experiment von Darth Plagueis ist.
Nee, kein Experiment. Darth Plagueis wollte ja den Tod besiegen.
Genau.
Und dann haben sich die Midichlorianer gerecht und haben Anakin Skywalker erschaffen, der ja am Schluss Balance to the Force bringt.
Ja.
Er bringt Balance to the Force. aber das ist so, ich finde halt,
Du vergisst Mace Windu in der ganzen Sache.
Ja, Mace Windu ist ja Snoke. Das ist ja
richtig, genau.
Gesettelt.
Ja?
Ach so, ich dachte.
Nein, natürlich nicht. Aber
ja, also habe ich auch.
Darth Plagueis ist doch Snoke.
Ja, und wer ist Darth Plagueis?
Was?
Plagueis ist das lernt man doch in der Ballett in der Oper.
Ja, nein, das weiß ich. Aber wer ist Darth Plagueis?
Leute, man merkt, dass wir hier schon 2,5 Stunden bei sitzen.
Ja, okay. noch eine Frage, die ich noch von euch. Also was denkt ihr denn, wie groß sollte denn die Rolle von Kylo sein in dem nächsten Film? Sollte der eher eine Randfigur sein? Sollte es noch einen neuen Bösewicht geben?
Kann keine Randfigur sein. Und nee. Ich finde Kylo Ren gut.
Also
ich auch, ja.
Ich weiß nicht, wo was man was.
Steht das zur Diskussion überhaupt, dass da eine andere, also dass er nicht die gleiche, nicht den gleichen Stellenwert wie in Episode 7 auch in Episode 8 und 9 haben wird?
Nein. Es gab schon mal Gerüchte in die Richtung.
Ja, wenn Adam Driver jetzt irgendwie keinen Bock mehr hat oder so.
Ja, genau. Aber das finde ich irgendwie auch dumm.
Also ich finde ja, ich vermute ja, dass Adam Driver, also dass Kylo Ren so der Anti-Anakin ist. So, er ist auf der dunklen Seite, aber er gewandelt hat halt dann zur guten Seite und dann geht Rey auf die dunkle Seite der Macht.
Und ja, also,
nein.
Das ist ja auch eine Theorie, die es gibt, dass Rey am Schluss.
Wir müssen ja jetzt nicht hier alle Theorien.
wenn das so weitergeht, bin ich echt für die Abschaltung des Internets. Ey, so viel Theorien kann er.
Stopp das sein. Internet!
Ja.
Also, Kylo Ren war in Episode 7 für mich der irgendwie so, ja, ach, mein Großvater war ein cooler Dude, ich kenne ihn nicht, aber ich finde ihn ganz toll und irgendwie, ich will auch das so stark sein wie er.
Und das sind so wie die Neonazis, die noch die SS-Uniform vom Opa haben.
und irgendwie, ach, das mit den Jedis und Sith ist mir eigentlich egal, ich will nur der Stärkste sein und irgendwie weiß ich noch nicht so richtig, bin ich gut, bin ich böse.
Navi, the very best. Gonna catch them all. Okay.
Okay, gut.
Ja.
Damit soll ich... Beenden wir diese Sendung.
Oh Gott, danke.
Es wir ist hoffen, etwas ausgeartet.
Dass es nächstes Jahr wieder gibt.
Genau, wir hoffen,
wo
dass
das sein wird, ist die Frage. Auf alle Fälle auf diesem Event, aber wo dieses Event sein wird.
Genau, also wenn alles glatt läuft, werden wir nächstes Jahr auf dem 34C3 über Episode 8 sprechen. Hoffentlich in ähnlicher Besetzung, vielleicht dann wieder mit dem Darth Plagueis der Podcast-Szene, Ralf Stockmann. Und damit bedanke ich mich bei meinen Mitpodcastern fürs Dasein und Mitpodcasterinnen. Und ja, ich brauche noch Übung, Entschuldigung.
Ja. Macht ja nichts.
Und ich bedanke mich auch bei unseren Zuhörerinnen fürs Zuhören und für den gelegentlichen Szenenapplaus. Das ist ja immer schön.
Danke an unsere Gäste vom Insnider, die wieder mit dabei waren dieses Mal.
Ja.
Hail the Empire.
Und ja, wenn ihr das jetzt irgendwie zeitnah hört und der Kongress noch ist, dann ja, macht nicht zu viel Unfug. Und wie immer gilt, the Empire works for me. Gute Nacht.
Und hört mit diesen Theorien auf.
Und verschlüsselt immer schön
genau.
Eure Backups.
Genau, macht eure Backups, verschlüsselt die und viel Spaß am Gerät. Ich weiß es nicht,
Immer schön skeptisch bleiben.
Ja, immer, genau. Das ist.
Boah.
Jetzt.
Möge
abschalten.
Die Macht mit euch abschalten. Sein, die Macht ist mit mir.
Ah, ich bin eins mit der Macht.
Genau.
Save the Rebellion.
Okay,
Outro.
Achso, Outro.
Wir haben eine Outro.
Da. Wir können kein schöneres Outro haben als dieses.
Das tut mir leid.
Moment, öffnen mit VLC. Da läuft es.
Wo laufen sie denn? Wo laufen sie denn? Das
ach,
Gras
ist
so
Gras
schön grün.
Schön
ja.
Grün.
Durchkämmt die Wüste.
Das kommt dann in dem nächsten Spin-off-Film. Ich kenn die Wüste.
Hier gibt's nicht mal Scheiße, Sir.
Wer bringt mir jetzt einen Schnaps?
Ich nehm auch rein.
Ich hab's vorhin getwittert, aber niemand hat reagiert.
Wir brauchen einen Schnapsengel.
Ist Udo noch da?
Aber sein Schnaps steht da hinten.
Max Snyder, du hast keinen Schnaps mehr, oder?
Nee, den haben wir von allen gemacht.
Ich guck mal, ob in Udos Flasche was drin
ist. Da.
Können wir das bitte so drinnen lassen?
Das ist mir zu viel.
Klug, ich bin dein Vater.
No, I am.